dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 196. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Im Normalfall bringen wir jede Woche abwechselnd einen Wein mit. Dabei weiß der eine nicht, was die andere mitbringt und umgekehrt. Aber wir sind ja gerade mitten in unserer Deutschland-Tournee drinnen.
Genau, so ist es. Und letzte Woche haben wir echt die Folge mit dem Stefan Vetter ausgespielt, wo wir den Silvaner GK 2021 gekostet haben. Fantastische 9,5 Alkohol.
Absolut.
Das war absolut crazy, wie das geht, dass das so viel Struktur hat, so viel feine Dichte.
Genau, dass es trotzdem Substanz hat.
Ja.
Das musst du einmal hinkriegen.
Das geht eigentlich. Also normalerweise, ja, passt. 11% wissen wir, da geht es, dass sich das irgendwie ausgeht mit, es hat trotzdem noch einen Kern und es geht sich schon, irgendwie geht es sich aus. Mhm. 10,5 ist meistens so die Schwelle, wo es dann
was gefährlich
echt
wird.
Knapp wird, dass das dann vielleicht einmal ein bisschen kurz oder ein bisschen wenig wird. Und das ist einfach unter 10.
Stefan Vetter macht das.
Wie? Keine Ahnung.
Ich werde es herausfinden.
Genau, hört sich einfach die Folge an.
Und heute haben wir natürlich wieder eine grandiose Deutschland-Folge für euch. Und zwar waren wir bei die Lassachs bei Steffi und Fabi.
Wunderschön.
Grandios war das. Wir haben aufgenommen in einem kleinen Winzerhäuschen in einer alten Lage Trollinger, wie es gehört für Württemberg. Ne?
Ganz genau.
Richtig, richtig gut. Viel Spaß.
Wir sitzen heute hier bei Steffi und Fabi Lassack in Hessigheim. Danke, dass wir da sein dürfen.
Danke euch.
Ich habe uns auch schon was eingeschenkt.
Herzlich im Glas. Willkommen.
Ja. Also wir müssen, glaube ich, ein bisschen klarifizieren. Wir sitzen nicht nur
genau.
bei
wir
Steffi und Fabi
nicht einfach nur
in
bei
Hessigheim,
euch.
Sondern wir sitzen im Weingartenhäuschen, das zu einer von euren neicheren Lagen dazu gehört. Wobei Lage alt, aber ihr habt es neu bei euch dabei. Und es ist sauschön. Also natürlich, ihr kriegt die Fotos, ihr kriegt die Videos, alles. Aber ich glaube das nicht. Also ich habe da jetzt, ich sitze richtig gut, ich habe Ausblick durch das Fenster da und schaue auf einen Steilhang, von dem ich nicht gewusst habe, dass es so in Württemberg gibt. Ne? Also das habt ihr mir erst ihr beigebracht, dass es tatsächlich so arg sein kann. Und natürlich kleines Gut auch. Ich habe Württemberg immer viel, also ganz, ganz anders im Kopf gehabt, beziehungsweise eigentlich gar nicht so richtig definieren können, was das
Bild
ist. Genau.
Ich, ja.
Und erst wie ich dann bei euch, also erstens einmal die Weine kennengelernt habe und dann halt auch kennengelernt habe, wo das Ganze wächst, ja, mindblown. Und jetzt mit der Aussicht da ein bisschen Wein trinken, perfekt.
Aber das ist eigentlich immer das gleiche Muster. Egal, welche Händler zu uns kommen oder Importeure, alle sind eigentlich baff, was für eine Landschaftskulisse wir hier haben, was für Steillagen, was für eine atemberaubende Aussicht eigentlich hier herrscht. Und es tritt gar nicht nach außen.
Ja.
Und wir versuchen natürlich, unseren Teil dazu beizutragen, das ein bisschen bekannter zu machen.
Ja.
Sich ändert, ja.
Aber ich finde jetzt vom Herfahren her, weil wir kommen jetzt von Stuttgart quasi, sind da raufgefahren und da sieht man ja noch gar nichts. Ne? Da ist ja alles eigentlich relativ flach, da sieht man nicht wirklich, was man da erwartet. Und erst wenn man da jetzt wirklich dann reinfährt und da runterfährt nach Hessigheim rein, sieht man mal, was da eigentlich passiert. Und wie es da dann auf einmal steil runtergeht und wie wir jetzt da raufgefahren sind zu dem Häuschen quasi, da ist ja auch noch rechts und links, siehst du ja noch gar nicht, wo es da weitergeht quasi. Mhm. Und dann gehst du die drei Stiegen rauf und auf einmal geht es komplett steil runter und ich war auch so, holy shit. Also echt arg, aber ja, das muss man auf jeden Fall raus, weil das ist ja Wahnsinn.
Ja, total.
Aber gut,
gerade bei so Wetter heute ist es natürlich ein Traum.
Ja, Sonne, richtig schön. Kalt natürlich, aber wurscht, wenn es zu schön ist.
Wir haben Feuer angemacht.
Ja, genau. Es hilft schon.
Apropos ein Traum.
Wein.
Ja, die Nosen.
Alter. Ich habe das vorher gerade hingestellt gekriegt und habe schon gesagt, das riecht von da hinten schon so geil.
Ist leider etwas kalt.
Aber geil, diese Dunkelkirschen da in der Nase. Mega. Und so klar. Diese Frucht ist so schön klar, finde ich. Und so eine schöne Würze dazu.
Ich finde, du hast komplett also was Preiselbeeriges drin.
Ja, Preiselbeer, so ein bisschen geil. Cranberry. Also das riecht schon nach Saftigkeit auch. Voll schön, so ein bisschen was Fleischiges trotzdem. Also diese Frucht hat schon so was Fleischiges an sich, finde ich. Richtig schön.
Wir wissen schon, wieso wir da sind. Also. Es ist aber jedes Mal, wenn wir eichere Weine aufmachen.
Es bestätigt mir halt immer wieder, warum ich das so gern trinke.
Sehr schön.
Und Preiselbeer ist sehr, sehr gut am Gaumen, finde ich. Also wirklich dieses Cranberry, diese Leichtigkeit. Und dann schiebt es aber durch unendlich. Ne? Und da passiert dann nichts, sondern das geht weiter und weiter und weiter. Und ich habe immer noch diese wunderschöne, unendlich klare Frucht am Gaumen.
Hinten geht das richtig in dieses dunkle Eisenthema rein. Richtig, richtig voll schön. Es passt für mich auch immer extrem gut zu diesem Preiselbeerigen dazu. Das geht, finde ich, voll schön ineinander. Dann.
Urschöne Säure.
Mhm. Und trotzdem hat immer dieses, nicht filigrane, aber diese Leichtigkeit, die ihr da drinnen habt. Dieses, es wird niemals in irgendeiner Form schwer, sondern es bleibt immer unendlich auf der eleganten Seite. So geil.
Ganz feine Struktur. Mhm. Aber ja, schwerelos fast, finde ich. Ja. Ist unfassbar schöner Wein. Also danke schon mal, dass uns das eingeschenkt habt.
Ja, gerne.
Danke fürs Probieren.
So, jetzt müssen wir überlegen, gell?
Ja.
Jetzt müssen wir wieder arbeiten. Die 1 Minute genießen ist jetzt vorbei. Gut, also wir kennen eure Rebsortenstruktur ja ganz gut. Ihr habt ja keine überbordende, das hilft schon einmal
das
ein bisschen.
Das macht schon etwas einfacher.
Das ist eingeschränkt.
Ein bisschen. Und wie wir im Podcast, also wie wir im letzten Podcast gemacht haben, war es Lemberger, den wir von euch gehabt haben. Wir wissen aber, dass ihr ultra, ultra geilen Pinot macht natürlich. Und dass es baut sich in Trollinger tatsächlich auch aus.
Wir haben tatsächlich dieses Jahr ein Fässchen im Keller liegen.
Also doch.
Also ein Fass haben wir jetzt mal, ja.
Dass wir jetzt halt den Weinberg übernommen haben letztes Jahr.
Ja.
Und genau, wir jetzt die Trauben nicht verkaufen, wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob es kann, haben wir gar nicht probiert erst, haben einfach... Ich muss dazu sagen, Fabi war ja schon immer ein bisschen, hat geliebäugelt, irgendwann mal in seinem Leben einen Trollinger tatsächlich auszubauen. Für mich war das jetzt nicht so wichtig und genau, das hat sich jetzt halt in dem Zuge ergeben.
Okay, also zumindest einmal hat es eine fast gegeben. Aber ansonsten habt ihr auf jeden Fall nur Riesling und das war es dann also halbwegs, ne? Also
genau,
das sind so die
Riesling,
drei großen
Lemberger, Pinot.
Sachen, genau.
Und das ist so eigentlich auch der Fokus, auf den wir uns weiterhin beschränken wollen. Ja,
ja. Also. Es macht eh Sinn. Weil das dabei rausgeht dann.
Eine klare Struktur und ja, dass man einfach weiß, für was wir stehen. Also was cool. So unsere
jetzt
unsere
ist meine
Ideen
Frage,
sind.
Aus welchem Jahr dieser Pinot ist.
Pinot ist, ja. Also es ist schon, finde ich, sehr gut
ja, ganz
erkennbar
genau,
hier.
Aber kannst du Jahrgang zuordnen, ist meine Frage.
Ultra frisch. Es wirkt schon so, als hätte sie extrem gefunden. Also würde ich es nicht auf 23 geben, weil das wirkt mir schon... Obwohl es super fresh ist, aber es wirkt schon in sich gesettelt.
Ich habe überlegt, ob es 21 sein kann, weil es halt wirklich dieses fast ethereal Feine hat.
Ja, 21.
Oder nur öder?
Oder es ist einfach 20.
Ich glaube, wir müssen uns dann langsam was
ja, das ist ja.
Das Spiel auch noch mal ein bisschen weiterspielen.
Also im Endeffekt ist ein Wein, den es erst seit dem Jahrgang 22 gibt.
Okay.
Ah ja, das heißt, es ist Jahrgang 22.
Es ist Jahrgang 22, genau.
Es ist schon wieder sowas.
Stark.
Es ist
mega stark.
22, wirklich.
Ja. Genau. Und das Schöne ist an 22 eigentlich, finde ich, wie es gesagt habt, man hat so diese schon so eine fleischige Note, so was Eisiges, so was Jodiges. Gefällt uns wahnsinnig gut einfach der Jahrgang.
Ja.
Und trotzdem so eine Leichtigkeit.
Ja, komplett.
So, ist ja auf der feinen Seite.
Und das ist richtig, richtig schön.
Ja. Genau, ist Pinot aus 22 auf jeden Fall.
Das ist unser, genau, Hörnle, die Einzellage.
Hörnle, sehr, sehr schön.
Genau, also das haben wir haben mal für so eine Weingruppe, haben wir das, haben wir den 20er Jahrgang, haben wir mal so exklusiv gefüllt. Das war ein Fass. 21 hatten wir halt starken Frostschaden. Das heißt, wir hatten ganz wenig Wein und haben uns dann dagegen entschieden, irgendwie in Hörnle zu füllen.
Ah, okay.
Und jetzt mit dem Jahrgang 22, was einfach mal wieder ein schöner, normaler Jahrgang war, konnten wir dann quasi einfach, haben wir zwei Fässer separiert aus dem ältesten Teil im Hörnle.
Mhm.
Also wir haben mittlerweile viele Parzellen im Hörnle und das ist jetzt aus dem ältesten Teil, den wir haben. Genau, eine Spezial, also quasi eine Einzellagenfüllung.
Yes.
Sehr, 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 sehr schön.
Richtig cool.
Also alle unsere Pinots stehen im Hörnle. Und so ist es halt eigentlich so eine Selektion dann quasi aus dem ältesten Teil.
Ja.
Erzähl ein bisschen vom Hörnle. Wie schaut es dort aus? Sieht man es von da aus, nein, gell?
Nee, von hier aus nicht, aber im Endeffekt das Hörnle ist der Ausläufer vom Wurmberg, also von diesen Terrassenlagen hier. Das ist ja wie so ein Amphitheater aufgebaut und Wir sitzen hier jetzt fast, gut, hier in dem Weinberg sitzen wir Richtung Südost gekippt. Und genauso in dieser Exposition ist auch das Hörnle. Also ist quasi der Ausläufer, zieht Richtung Hessigheim rein und dann geht es um den Hangrücken rum.
Mhm.
Und da sitzt das Hörnle auf dem oberen Muschelkalk, hat so eine leichte Lössauflage, aber dann halt sitzt auf dem ganz kargen Muschelkalkfels auf. Mhm. Genau, und das ist für uns halt so das Spannende. Es ist weg von der argen Hitze. Also wir haben nicht diese rein Süd-Sonne, sondern wir haben halt so eher diese Ostsonne. Wir haben die Morgensonne, die warme Mittagssonne, aber dann verschwindet irgendwann auch die Sonne wieder hier im Wurmberg und wir haben so ein bisschen Schatten abends. Und das verleiht dem Wein natürlich auch nochmal irgendwie so eine Frische, weil wir halt nicht bis spät abends da irgendwie so eine Hitze. Ja. Und da haben wir aus der Familie eigentlich die erste Parzelle übernommen, 2012. Und dann haben wir halt jetzt ziemlich schnell festgestellt, das ist richtig spannend für uns.
Das ist geil,
ja. Das ist richtig geil, ja. Mhm. Und dann haben wir da jetzt halt wirklich versucht, was wir halt kriegen konnten, irgendwie zu nehmen. Mhm. Ist halt bei uns alles mit Trollinger bestockt, weil das halt auch früher schon eine sehr, sehr gute Lage war. Und die Anlagen sind aber leider jetzt nicht in so einem tollen Zustand. Also wir roden das eigentlich mittlerweile alles und pflanzen halt neu.
Und da kommt nur Spätburgunder dann hin.
Also für uns, ja, das ist ja. Wir haben so drei Hotspots. Eigentlich, wir haben die Steige für unsere ganzen Lemberger. Also nicht nur, aber Großteil einfach der Fokus für Lemberger ist in der Steige. Für Pinot haben wir das Hörnle auserwählt. Passt für uns einfach super dahin. Und Hambach haben wir Riesling hauptsächlich. Ja. Und dann halt noch die Terrassenlagen. Genau, aber das sind so ist so der Grundfokus.
Sehr gut, jetzt war. Wo kriegt man das?
Genau, machen wir kurz den Wein.
Momentan glaube ich nicht.
Nein. wir haben selber leider auch nur noch, ich glaube, 18 Flaschen oder so davon. Ui.
Autsch.
Nee, es sind halt bei uns, wir haben halt wirklich immer relativ kleine Auflagen. Wir haben normalerweise hier auch so eine Nummerierung seit diesem Jahr drauf. Also ich glaube, von dem Wein haben wir so 680 Flaschen gefüllt. Ja. Das war's. Momentan glaube ich leider nicht irgendwo zu bekommen. Also wäre uns nicht bekannt.
Ja. Wo kriegt man es im Normalfall, sagen wir so?
Wo kriegt man eventuell einen neuen Jahrgang dann?
Genau.
Also bei unseren Handelspartnern unterschiedlicher Art. Also
was sind so die wichtigsten?
Wir können es über im Endeffekt Weinhandlung Kreis in Stuttgart.
Ja.
Ist ein guter Partner von uns. Ja. Wir haben es aber auch bei Vini Süd zum Beispiel, beim Norbert Ehret, bei K&U.
Weinhalle, genau. Mhm.
Dann haben wir natürlich noch Vinikultur, kriegt einen kleinen Teil.
Bei Rohstoffwein. Genau, ja.
Also, so
wir haben
vergessen.
Eigentlich eine gute Streuung. Und Lobenberg, genau.
Ja.
Lobenberg sind wir auch noch.
Mhm.
Das
ist besser
für Deutschland. Und in Österreich macht es ja der Philipp Schäfer.
Yes.
Genau.
Ein bisschen schwieriger für die Privaten.
Da kommt es in die gute Gastro, das passt da.
Du müsstest dort trinken, Freunde, es ist halt so.
Was kostet das im Normalfall, damit wir das noch abrunden, damit sich die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen was vorstellen können?
Genau,
das
im Handel.
Endverbraucher ja. 42 Euro.
42.
Mhm. Das sind sehr gut investierte 42 Euro, wenn ihr das irgendwo findet. Das ist eher die Schwierigkeit. Ja, sauber, mega Wein.
Herrlich. Aber es ist halt auch, sagen wir, unserem Anspruch geschuldet. Also wir könnten natürlich, ist wie bei der Steige, wie beim Lemberger, wir könnten das alles hochskalieren. Wir haben ja viele Parzellen in der Steige zum Beispiel. Wir haben auch viele junge Anlagen im Hörnle. Aber für uns ist halt immer die letzte Nuance fehlt halt, um es quasi in diesen Lagenwein reinzupacken. Ja. Wir könnten die Steige, wir könnten ja das 3-4-fache davon verkaufen. Aber es scheitert immer an unserem eigenen Anspruch. Also wir haben immer zum Beispiel ein Fass Steige, wo wir immer sagen, wow, dieses Jahr ist echt, echt geil. Dieses Jahr packt es mal in die Steigefüllung. Und am Ende, wir probieren es dann und sagen, es macht den Wein nicht besser, es macht ihn für uns einen Ticken schlechter oder schwächer.
Mhm.
Und das ist halt unser eigener Anspruch. Und dementsprechend füllen wir halt dann immer nur so kleine Mengen, weil es halt für uns, diese eine Parzelle ist halt irgendwie, hat nochmal eine extra Finesse und hat nochmal eine Komplexität und dementsprechend sind die Auflagen noch klein. Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann ein bisschen mehr produzieren können, aber naja, bis dahin bleibt es wahrscheinlich wenig.
Find ich auch super, weil du wirst halt wirklich dann, das ist dein großes Produkt, du wirst da drinnen so nahe wie irgendwie möglich an die für dich Perfektion kommen. Ne? Also das finde ich schon geil, weil du kenntest halt das wirklich ja leicht machen und wahrscheinlich würden 99% der Leute sagen, ja, ist eh voll geil. Aber trotzdem, wenn du sagst, ich will, dass das Geilste ist, ist halt ein bisschen Idealismus und halt Wertschätzung gegenüber dem Endprodukt da höher gestellt als einfach nur, ja, wir können mehr davon verkaufen.
Das stimmt.
Ja. Ist jetzt natürlich schade, weil ich sage, ich würde gerne mehr davon kaufen. Ja. Also verstehe mich nicht falsch, aber ja. Ich finde es super, dass ihr halt sagt, ja, wir schauen uns das an und mach es mal, gibt es so dieses eine Fassel, das fast geschafft, aber ich schaffe es halt dann im Moment gerade trotzdem nicht, weil es muss halt das top, top, top sein.
Und dann ist dieses grandiose Fassel halt im Spätburg und der Regulär drinnen und alle freuen sich da. Aber das ist ja
ganz ehrlich. Genau. Das ist ja auch, also da haben wir auch schon einen hohen Anspruch, also.
Ja. Da kommt da schon sehr viel raus. Also.
Deswegen meine ich.
Das ist schon mega, ja.
Ja, das aber das heißt, bei euch sind es im Prinzip zwei Layers. Einerseits die Lagen und andererseits, drei sind es sogar, ne?
Genau, also im Riesling, im weißen Bereich haben wir noch die Zwischenstufe sozusagen, den Ortswein, den Hessigheim. Und ansonsten gibt es halt die Basis, den Einstiegswein, den Domänenwein oder wie man es nennen mag. Und dann gibt es halt die Einzellagen. Mhm. Und deshalb beim Spätburgunder gibt es halt das Hörnle. Und beim Lemberger gibt es eben die Steige zum einen und den Wurmberg, weil es halt komplett zwei unterschiedliche Lagen sind. Wer es probiert hat, der schmeckt komplett das auf jeden Fall. Wurmberg ist halt eben die nach Süden ausgerichtete Terrassenlage, deutlich wärmer. Einfach auch schon von der Ausdrucksweise und von der Frucht her einfach dunkler vom Typ her. Und die Steige ist halt so ein windoffenes, nach Süden ausgerichtetes Hochplateau. Das ist sehr, sehr kühl. Da kommt halt mehr diese Kräutrigkeit vom Lemberger raus.
Die Feinheit, ja.
Jetzt haben wir ein bisschen die Lagen diskutiert.
Yes.
Jetzt müssen wir eigentlich wieder zurückgehen zum Anfang.
Ja, genau.
So wie wir das immer machen. Erzählt uns einmal, wie seid ihr zwar zum Wein gekommen? Ich meine, ich weiß, Steffi, du kommst aus Hessigheim quasi direkt.
Genau.
Mit Wein aufgewachsen. Magst du mal anfangen mit deiner Story? Und dann müssen wir die von Fabi auch mal ordentlich hören, weil beim letzten Mal habe ich das nur bei Proxy gehört.
Genau. In Folge 167 haben wir ja schon mal über euch gesprochen, aber trotzdem, einerseits, es werden sich nicht alle genau erinnern können, wie das genau geht, eure Story. Und auf der anderen Seite, wir wollen es natürlich von euch selber
hören. Ja, so ist es.
Genau, also ich habe halt klassisch die mittlere Reife gemacht und dann war halt die Frage, wie geht's weiter, was macht man? Und natürlich war Weinbau in der Familie und mein Vater hat das, für ihn war das schon immer wünschenswert, dass irgendwie jemand in der Richtung weitergeht.
Der Papa hat Genossenschaftswein, also genau, hat schon für die Genossenschaft geliefert.
Ist er heute noch Genossenschaftswinzer, genau.
Was ja auch für die Region ganz, ganz typisch ist. Also wir haben ja hier wahrscheinlich, also gerade das mittlere Neckartal, wo wir uns jetzt hier befinden, sagen wir, der weniger berühmte Teil aus Württemberg, also das Remstal, wo ihr gestern wart, zum Beispiel, gibt schon viel länger, viel mehr Weingüter, die selber Wein produzieren, Flaschenwein machen. Und hier war eigentlich immer das einfach so ein Genossenschaftsland hier. Also hier geht eigentlich 99% der Rebfläche wahrscheinlich zu den Genossenschaften.
Okay, Wahnsinn.
Es gibt ganz wenig Weingüter. Und dementsprechend taucht eigentlich so dieser Teil Württembergs. Also deshalb, wir haben ja schon ganz oft gesagt, Niemandsland, aber ich meine das halt immer noch so, weil das einfach überhaupt nicht im Fokus ist, wenn man das halt gar nicht so wahrnimmt.
Ja, klar, wenn du kein Endprodukt hast, quasi, weil das Genossenschaftsprodukt bleibt dann trotzdem in der Region extrem stark. Das heißt, ich habe kein Endprodukt eigentlich, das ich halt nach außen hin irgendwie sehe, wo ich dann sage, da steht jetzt da irgendwie Hessigheim oder sonst was in irgendeiner Form drauf, dass ich dann überhaupt erst einmal zum Überlegen anfange, okay, wo ist das jetzt genau oder wie schaut es da aus, ne?
Klar, und die Genossen sind halt klassisch, also sind halt Traubenproduzenten und mit der Abgabe der Trauben in der Genossenschaft endet quasi ihr Teil oder ihr Beitrag zum Produkt Wein. Ja, genau. Genau, auf jeden Fall mein Vater noch Genosse und ich habe dann natürlich mich ein bisschen versucht, so irgendwie Hotellerie, Gastronomie, so ein bisschen auch Einblick im Praktikum gemacht und habe einfach für mich festgestellt, ich sehe mich nicht im Büro, ich sehe mich auch nicht da in der Richtung und habe eigentlich der spannende Teil vom Winzerdasein irgendwie zu schätzen erfahren und habe mich dann für die Winzerlehre entschieden und habe das dann aber klassisch, wie man das früher bei uns war, das typisch, dass man in der Region bleibt und dann vielleicht in der Region die Betriebe wechselt, aber jetzt nicht so überregional irgendwie in andere Weinregionen geht, was heute, glaube ich, schon gängig ist.
Dazu hat uns aber auch damals natürlich der Weitblick gefehlt.
Ja.
Also, kannte man auch nicht.
Na, also, klar, hat man gar nicht gewusst, dass das gibt, oder?
Nein, gar nicht.
Genau, oder dass es geht, genau. Ja. Habe dann die Ausbildung gemacht und habe in der Ausbildung dann Fabi kennengelernt und dann haben wir uns genau entschieden, nach unserer Ausbildung nach Neuseeland zu gehen. Da waren wir dann 2,5 Jahre.
Ganz kurz, die Ausbildung war bei Schneidmann und Ellwanger, gell?
Also meiner war bei Ellwanger und Schneidmann, genau. Und Fabi hatte dann nochmal eine andere Station dazu.
Das muss er noch was selber erzählen.
Genau. Und dann waren wir zusammen in Neuseeland. Und als wir zurückkamen, haben wir uns einfach entschieden, wir machen noch die Weiterbildung. Ich war dann im Studium in Geisenheim. Und danach ging es dann schon in die Selbstständigkeit. Mhm. Also wir haben einfach gesehen, was hier für Potenzial schlummert. Und weil es halt so genossenschaftlich geprägt ist, dass das einfach dieses Potenzial gar nicht irgendwie zum Ausdruck kommt und die Leute gar nicht wissen, was hier in Württemberg oder hier am Neckar eigentlich für ein Schatz weilt. Und
ja.
Genau, haben dann 16 das Weingut zusammen gegründet.
Ja, Neuseeland, da habe ich noch in Erinnerung, dass du erzählt hast, er war das Herzog, also es war ein Schweizer
genau,
auf jeden Fall.
Herzog, genau.
Ganz genau. Da war es auch relativ lang, ne?
2,5 Jahre.
Immer.
Wir wollten eine Saison bleiben und dann.
Wir waren kurz vor der Residency, ja.
Also
ja. Kurz davor, irgendwie dauerhaft zu bleiben.
Es ist auch ein total schönes Land. Aber es ist halt so verdammt weit weg und man muss sich dann irgendwie entscheiden. Und ja, für uns war es einfach dann hinsichtlich Weiterbildung einfach auch einfacher hier in Deutschland das zu machen, wenn du dort nicht als Residency lebst, dann hast
zumal,
du natürlich
wenn man
auch
halt,
andere Kosten.
Ich glaube, als wir dort waren, haben wir irgendwann, glaube ich, wir haben auch ja dann viel Heimaturlaub gemacht mit unseren Chefs zusammen. Ja. Also wir haben halt irgendwie eine Tour durch Italien gemacht, waren in Piemont, Toskana, Montalcino, wir waren in Burgund, wir waren mit denen halt viel auch in Europa, in der alten Weinwelt unterwegs. Ja. Und haben eigentlich dort dann erst so das, zum einen diese alte Weinwelt kennengelernt und zum anderen haben wir dann eigentlich auch so, sind wir irgendwann ins Grübeln gekommen, haben gesagt, Mensch, was haben wir eigentlich zu Hause für einen Schatz da liegen? Und früher haben uns Steillagen, muss man ehrlich sagen, gar nicht interessiert. Wir dachten immer, das ist halt, was man halt so hört, ist alles rückschrittig, viel zu aufwendig, zu teuer, ist heute nicht mehr State of the Art, heute muss man halt irgendwie, heute muss der Vollernter durchfahren. Sowas lernt man ja quasi heute in der Schule und in der Ausbildung. Es muss alles kosteneffizient sein. Und als wir eigentlich mit denen dann so in Europa waren, in der alten Weinwelt, haben wir eigentlich, ich glaube, da hat es so richtig Klick gemacht bei uns, dass wir so gesagt haben, hey, warum sind wir eigentlich gerade hier in Neuseeland und warum hier zu Hause haben wir so viel Potenzial? Das war, glaube ich, das war schon so ein Knackpunkt für uns, glaube ich, so diese Reisen in Europa.
Dass halt alles so naheliegend ist. Du bist in 5 Stunden im Burgund oder du bist in, 7 Stunden im Burgenland. Also es ist ja alles.
Und in Neuseeland bist du in 5 Stunden im nächsten Kaffee.
Ja.
Fair enough. Dann machen wir schon einen Zwischenschritt, Fabi. Magst du gleich erzählen, wie du da zu diesem ganzen Weinthema gekommen bist?
Also meine Eltern haben jetzt zum Beispiel gar keinen landwirtschaftlichen Betrieb. Ja. Meine Großeltern, die hatten auch, ähnlich wie Steffis Großeltern, einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb. Mhm. Eigentlich ziemlich gleiche Strukturen.
Der Klassiker halt.
Der Klassiker, genau.
Ja. Und dadurch in der Gegend, ne?
Im Remstal, in Stetten.
Im Remstal, okay. Ja.
Genau, in Stetten bin ich aufgewachsen. Mhm. Auch eine schöne Weinbaugegend, gefällt uns auch nach wie vor jedes Mal, wenn wir im Remstal sind, auch sehr gut. Ist klar auch ein Stück Heimat für mich, natürlich. Mhm. Und früher war es einfach üblich, dass wir bei der Weinlese zum Beispiel, dass halt die ganze Verwandtschaft war da, alle meine, also wir haben eine recht große Familie gehabt und alle waren dabei. Und von daher bin ich auch von klein auf eigentlich damit aufgewachsen. Das war normal, Landwirtschaft hat dazugehört. Mhm. Als meine Großeltern dann gestorben sind, hat mein Onkel das Ganze übernommen. Und so hat sich das so ein bisschen eigentlich von unserer Familie losgelöst. Dann waren wir auf einmal nicht mehr so dabei bei der Weinlese. Aber trotzdem hatte ich das, ich habe schon immer das Gefühl, ich habe das schon ein bisschen irgendwie mitbekommen, von klein auf im Blut quasi, ist hier dieses Weinbauthema. Ich habe dann kurzzeitig, wäre fast Schreiner geworden, aber habe dann trotzdem doch nochmal die Kurve gekriegt. Und mein Bruder ist ja auch witzigerweise auch in der Weinbranche.
Ja, genau.
Genau, der ist ja im Handel tätig, der lebt in Frankreich, in Bordeaux.
Gut, zum Besuchen passt.
Ja. Genau, ja, ist eher das Zeitthema, das Problem. Mhm. Ja. Nee, aber irgendwie haben wir das, glaube ich, beide dann schon irgendwie mitbekommen von klein auf und es hat uns irgendwie interessiert. Draußen arbeiten hat mir Spaß gemacht und so kam ich dann eigentlich zum Weinbau. Mhm. Genau, dann eine klassische Winzerlehre gemacht, war beim erstes Lehrjahr beim Jürgen Ellwanger, dann beim Aldinger und dann bei Schneidmann. Genau, und dann haben wir uns da eben kennengelernt, so über die ehemaligen Kollegen. Ich bin immer noch zu Ellwangers abends gefahren und so habe ich halt Steffi kennengelernt. Dann waren wir noch ein Jahr zusammen bei Schneidmann, witzigerweise.
Hast du das Gesellenjahr gemacht, gell?
Genau, da war ich schon quasi ausgelernt und dann sind wir zusammen nach Neuseeland.
Aber Schneidmann gemeinsam war geplant oder weil du gesagt hast,
nee, das war nicht geplant. Also ich war halt eben quasi, ich war ja ein Jahr vorher schon weg und sie kam danach zu Schneidmann und dann blieb ich aber noch als Geselle, ich wurde übernommen. Und so haben wir dann halt eben witzigerweise zusammengearbeitet, ja. Was eigentlich nie der Plan war, ja. Aber natürlich war es dann für uns auch schön und praktisch, ja.
Ja, und auch super, dass du mal siehst, das funktioniert.
Okay, passt, wir können gemeinsam arbeiten, das ist schon mal gut.
Ja, gut, klar. Am Anfang ist man vielleicht sowieso noch, vielleicht klappt es auch noch besser, aber... Na, nee, wir haben schon gemerkt, es funktioniert.
Aber gut, Neuseeland war dann wirklich nochmal die richtige Probe.
Das war hardcore, ja.
24-7 war dann schon, ja.
Zusammen gearbeitet, zusammen gelebt.
Ja.
Aber da haben wir schon gemerkt, ja, das funktioniert passt. Schon.
Ja,
sicher, wenn es die 2,5 Jahre gut aushältst, dann passt es.
Ja, genau, so war das eigentlich, ja. Und danach war ich in Weinsberg noch. Und dann habe ich eigentlich in der Zeit schon angefangen, mich hier um die ersten Parzellen eigentlich zu kümmern. Also wir haben 2012 quasi eigentlich die ersten Weinberge übernommen und haben die dann halt schon umgestellt auf Bio, keine Herbizide mehr.
Habt ihr 12 gleich gemacht? Ah.
Also die ersten Parzellen, die gingen aber dann noch drei Jahre in die Genossenschaft.
Ja. Mhm.
Also der Jahrgang 4 Jahre in die Genossenschaft, ja. 12, 13, 14, 15, ja. Mhm. Und 16, dann hatten wir sie dann draußen. Aber da haben wir schon mal, das war aber ganz wenig, was hatten wir da? Vielleicht so ein halbes Hektar?
So 30 A, würde ich mal behaupten.
30, 40 A, sowas, ja. Das war ganz wenig, aber die haben wir schon frühzeitig quasi dann so ein bisschen umgestellt. Dann haben wir ganz normal den offiziellen Weg gegangen, haben gekündigt in der Genossenschaft, so ganz formell alles. Und dann hatten wir quasi 2016 so den wirklichen Start.
Und du hast quasi dann die Frist gehabt, oder wie ist das bei der Genossenschaft?
2 Jahre Kündigungsfrist.
Ja, eben, weil da kommst du nicht einfach so raus, weil... Ja.
Ich glaube, heute wird es vielleicht auch schneller gehen, aber
ja.
Es war halt so hochoffiziell auf jeden Fall mit Kündigung und
oder es
nochmal vortanzen und nochmal sich erklären, warum wir jetzt quasi hier das Ganze verlassen. Ja, ist schon.
Da muss man sogar quasi...
Es ist eine Institution, Michi. Was tut man mit Institutionen?
Ja, fair.
Das gehört dazu.
Fair.
Aber ja, genau, da haben wir uns ja gelöst, haben dann angefangen und haben damals ja noch beide Vollzeit gearbeitet und haben dann so peu à peu das Ganze gesteigert, sind ein bisschen gewachsen über die Jahre, wobei der Anfang schon sehr zäh war. Es war nicht so einfach am Anfang natürlich.
1,5 Hektar waren es am Anfang, gell?
Genau.
Ja. Ja, man fängt an, hochmotiviert, hat richtig Bock.
Und denkt, die Welt wartet nur
auf
uns.
Ja, genau.
Und dann kommt schon so der erste Schock, glaube ich, am Anfang. Also so war es für uns, glaube ich.
Ja.
Ja, dass es schon sehr mühsam ist. Also sehr mühsam, so der Anfang. Also wir haben ja angefangen mit Gastro, haben versucht, den Weine vorzustellen und so lokal und haben halt irgendwann gemerkt, was so ein Riesenaufwand und irgendwie eigentlich ist es ziemlich deprimierend. Viele wollen einfach nur halt einen guten Umsatz mit dir machen, also sie wollen gute Rabatte.
Ja.
Da geht's nicht
geht
um
gar
Wein.
Nicht so ins Produkt, ja. Und naja, da hat man auch viel gelernt auf jeden Fall am Anfang.
Ja, das stelle ich mir schon extrem zart vor am Anfang. Vor allem, weil du gesagt hast, ihr habt ja beide nebenbei noch gearbeitet, ne?
Ja, also das war heißt, nur das am Wochenende und abends. Also
nach Feierabend.
Ja. Wir standen im Sommer bis um 11 im Weinberg, bis es dunkel wurde und am Wochenende noch. Und aber wir haben es gern gemacht, ja.
Ja, aber wenn du dann wohin fährst und quasi deine Weine vorstößt und dann merkst nach so 15 Minuten oder so, eigentlich geht es nur darum, was ist der Preis und gar nicht, was ist das Produkt.
Ja, genau.
Das tut halt im Herzen dann schon weh, oder?
Vor allem, ihr habt ja von Anfang an auch was ganz anderes gemacht als da im Normalfall. Ja.
Genau, eben. Das du hattest halt natürlich, die Leute haben das vielleicht auch zum Teil nicht verstanden, was wir da machen. Oder ja, die Stilistik ist schon eher untypisch jetzt gewesen, gerade am Anfang für die Region. Und für uns war dann eben klar, deshalb gab es auch nie eine Vinothek von Anfang an, dass wir einfach nach außen treten müssen und unsere Weine hauptsächlich wahrscheinlich über Handelspartner vermarkten und eher dann halt überregional, international gehen. Wobei das halt für uns auch natürlich, was heißt ein Lernprozess, war schon schwierig war, wie geht man das Ganze an?
Genau, ja, sicher.
Wie kommt man dazu?
Wie finden wir die Leute eigentlich überhaupt? Ja, wie kommen die auf uns?
Genau. Du hast ja im Endeffekt dann, wenn wir jetzt sagen, 99% Genossenschaft, du hast ja auch keine Vorbilder irgendwie, wo du sagst, ich gehe einfach zum Nachbarn, blöd gesagt, der hat auch ein großes Weingut und der macht das schon und verkauft da international und ich frage den mal, wie der zu seinen Händlern kommt. Also das kannst du ja nicht machen, weil...
Nee.
Gibt's nicht.
Na, das musst du halt alles irgendwie dir selber arbeiten, Gehört bestimmt auch ein Stück weit Glück dazu. Wir hatten bestimmt da zur richtigen Zeit, waren wir da mal die richtigen Leute, die es probiert haben. Aber es ging dann irgendwie auch doch relativ schnell am Ende, ja. Genau, angefangen hat eigentlich alles mit dem Bernd Kreis. Das war eigentlich so unser erster Partner.
Mhm. Ja.
Den haben wir ja gecached über, das war auch ganz witzig. Wir haben immer, ich glaube, Steffi hat immer so diese Akquise gemacht. Ja. Genau. Ich bin ja nicht so derjenige, der sowas gerne macht. Also Steffi
immer die
gemacht.
Klinken geputzt, genau.
Und dann wurde man da schon am Telefon abgewimmelt. Ja, Sortiment ist voll und wir nehmen nichts auf. Und, und dann waren wir aber, irgendwie haben wir es geschafft, in das Lieblingslokal vom Bernd reinzukommen mit Hessigheim Riesling. Und da hat er uns einen Wein probiert und den fand er irgendwie so toll und sind wir quasi ins Gespräch gekommen, ja. Also weil er uns probiert hat und er fand den Wein super und so kam das ja. Und dann kam eben der Bernd dazu und das war dann eigentlich für uns so, glaube ich, schon der Startschuss. Da ging es dann wirklich los. Also.
War das 2018 oder 2019?
Ich glaube 18. Ich glaube, der 18er war der erste, den wir auf der Messe damals, auf der Händlermesse von ihm.
Das kann sein, das weiß ich
haben.
Gar nicht mehr.
Damals
genau.
Wahrscheinlich noch Fassproben sogar. Ja. Ja. Und genau, doch, mit dem sind wir, glaube ich, gestartet.
Und da hat es dann verteilt quasi, oder wie es dann weitergeht?
Ja, genau, klar, der hat natürlich super Kontakte in die Gastronomie.
Er hat Kontakte und ich sag mal, ein Händler hat schon auch irgendwo ein Standing. Und wenn andere sehen, oh, der hat das im Sortiment, dann ist vielleicht so, dass sie sagen, oh, das sollten wir, können wir da auch mal probieren.
Genau.
Und ich verstehe das ja auch aus Händlersicht, dass man irgendwo eine gewisse Sicherheit haben will, dass es jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt war in dem Jahr, dass es so toll geworden ist, sondern dass irgendwie eine Beständigkeit und auch in der Stilistik vielleicht so eine Linie drin ist, wo man sagt, okay, da kann man schon davon ausgehen, dass die Qualität in jedem Jahr passt. Und verstehe ich dann auch schon, dass man da erstmal abwartet, vielleicht mal 2-3 Jahrgänge und dann mal guckt, ist es wirklich was sich lohnt aufzunehmen oder war es eben nur eine einmalige Geschichte, wo es spannend war.
Ja, ist fair. Ja,
weil wenn du überall sofort ja sagst, dann wirst du auch dieses Standing als Händler nicht aufbauen können, weil das geht sich halt dann trotzdem nicht aus, weil dann hast du halt sehr, sehr viele Sachen.
Ja.
Aber gerade bei Kreis ist es ja schon so, dass man halt das Gefühl hat, wenn ich da was kaufe, dann weiß ich, das ist grundsätzlich mal geiler Wein.
Ja.
Also gibt es natürlich dann noch unterschiedliche Stilistiken, aber ich denke mal so grundsätzlich, das passt immer. Naja. Und das ist schon geil. Ne? Wenn du da drinnen bist, klar. Dann hast du genau das, so wie du gesagt hast, dann bestellen die Leute das halt mit oder denken sie, das muss ich auch mal kosten. Ja. Wenn man sich selber denkt, wie man agiert, ist ja genauso. Ne? Wenn du denkst, aha, bei denen ist das jetzt auch, wenn ich das schon irgendwo mal gesehen habe, irgendwo schon mal mitgekriegt habe, dann will ich das kosten.
Ja,
ja. Es ist immer eine Sache, irgendwo im Regal zu stehen, aber es muss sich dann halt auch verkaufen. Und das hängt halt, steht und fällt auch ganz viel mit den Menschen dahinter dann.
Voll.
Und deshalb sind wir eigentlich ganz happy so mit unseren ganzen Handelspartnern, weil wir da eigentlich wirklich zu jedem eine total tolle Beziehung und auch eine persönliche Beziehung auch haben. Wir sind echt wirklich in der glücklichen Lage, dass eigentlich jedes Jahr, sage ich mal, der Großteil der Händler auch einmal bei uns wirklich vorbeikommt.
Alles kostet im Fass. Die kennen die Lagen, die wissen, wie wir arbeiten. Und das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich... Das war so ein bisschen Zufall natürlich, dass sich das so entwickelt hat, aber wir haben angefangen, wir hatten ja gar keine Zeit, selber die Vermarktung zu machen. Das schafft man ja gar nicht nebenbei. Und jetzt haben wir halt das Glück, dass wir einfach so tolle Partner haben, die eigentlich ja unsere Geschichte, unsere Idee weitererzählen. Ja. Und das ist natürlich Win-Win. Und die kommen zu uns, die kennen unsere Weinberge, die wissen, wie wir arbeiten, die kosten den neuen Jahrgang. Das macht halt auch richtig Spaß dann mit denen, ja. Mhm. Und so ist auch mit unseren Exportpartnern eigentlich. Also die sind alle eigentlich mindestens einmal im Jahr da und haben da echt eine tolle Beziehung aufgebaut zu denen. Und so macht es für uns jetzt auch wirklich Spaß, weil wir auch da irgendwie uns in guten Händen fühlen,
Und da könnt ihr euch ein bisschen mehr auf das fokussieren, was wirklich, wirklich das Essentiellste für euch ist.
Ist ein Schluss. Also man muss einfach sagen, am liebsten stehen wir zwei halt im Weinberg.
Ja. Ja. Sicher.
Das ist so unsere Lieblingsbeschäftigung.
Ja,
ja, also dieses Händlerinnen- und Händlerthema ist natürlich ein super wichtiges. Das hören wir relativ regelmäßig und ich kann mir das halt auch vorstellen, wenn du einen Händler hast, der versteht, was du machst und das weiter transportieren kann ordentlich, dann hast du gewonnen.
Ja.
Da musst du dann passieren halt viele Sachen. Ja,
so ist es.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich auf dieses ganze Neuseeland-Thema nochmal kurz hinschauen. Wieso Neuseeland? Wie habt ihr euch damals dafür entschieden? Und wie war das dann so? Weil ihr habt schon gesagt, okay, 2,5 Jahre sind es dann doch geworden, statt dem geplanten, eigentlich wie lange ein Jahr geplant oder wie lange habt ihr geplant?
Ja, so
oder
sieben
wirklich
Monate
nur so
waren geplant. Also
sieben Monate.
Die Ernte. Ja. Im Endeffekt wollten wir einfach ins Ausland, weil wir einfach gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Ausbildung hinter uns und wenn wir es jetzt nicht machen, dann und dann irgendwie sich irgendwo entscheidet zu starten, sei es jetzt irgendwo in den Betrieb zu gehen oder was Eigenes zu machen, dann mach es wahrscheinlich nicht mehr.
Ja.
Und dann haben wir uns überlegt, ich glaube, es war erst so Südafrika eigentlich die Idee, hatten wir schon mal im Auge. Dann waren da war es halt ein bisschen unruhige Zeit auch damals und wir sind eher so vorsichtige Menschen, würde ich sagen. Und dann haben wir überlegt, was gibt's noch? Und dann gab es damals über Weinsberg irgendwie, war der Kontakt da zu den Herzogs und dein Bruder hatte noch immer wieder regelmäßig Kontakt nach Weinsberg und er kam dann eigentlich, glaube ich, mit der Idee Herzog auf. Und dann haben wir einfach mal angeschrieben, ins Blaue rein und gesagt, wir sind ein Pärchen, wir würden gerne nach Neuseeland und ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, bei Ihnen im Weingut irgendwie zu starten. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Und
ja, ich glaube, damals war schon so dieses neue Weltthema, war so mal raus aus unseren Strukturen, irgendwie mal was anderes
ganz
sehen.
Was anderes,
ganz was anderes. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben ja dort eher mehr über die alte Welt gelernt, haben da auf jeden Fall mehr mitgenommen natürlich. Wir wissen jetzt auch so, dass dieses neue Weltthema, jetzt kann man auch nicht über einen Kamm scheren, aber es interessiert uns mehr wieder diese klassische Weinbauregion wie jetzt Übersee. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben die letzten 3 Jahre wahrscheinlich keine 2 Flaschen Wein aus Neuseeland getrunken. Ja. Wenn dann mal irgendwie bei meinen Eltern im Keller, da liegt noch einiges rum. Ist schon auch mal wieder schön, irgendwie so ein Herzog immer wieder aufzumachen. Aber jetzt ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie Wein kaufen würden aus Neuseeland. Also es war jetzt gar nicht so, glaube ich, dass wir gemeint haben, wir lernen da jetzt wahnsinnig viel über Weinbau. Ich glaube, wir wollten einfach mal was anderes sehen. Aus heutiger Sicht, klar, würde ich sagen, ich würde irgendwie noch Französisch Crashkurs machen und würde nach Frankreich gehen und da arbeiten. Aber nee, es war einfach eine tolle Zeit für uns.
Sicher ein geiles Abenteuer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich war schon weniger Bürokratie, es war schon ein angenehmes Leben da einfach.
Ja, wir hatten echt, der Herzogs ist echt ein super Betrieb, also muss man echt sagen. Die haben Gastro dabei, also die haben viel Personal aus der Spitzengastro in Deutschland, Österreich, Schweiz gehabt. Viel europäisches Personal. Hatten ihren kompletten Weinkeller, die hatten ja in der Schweiz schon ein Sterne-Lokal, haben ihren kompletten Weinkeller, Burgund, Bordeaux, alles mitgenommen nach Neuseeland. Und wir durften da halt ganz viel Wein probieren aus den 90ern, ob es alte Kalifornier waren, die auch mega waren, wirklich echt geile Weine, Cabernets aus den 90ern. Oder halt Burgunder, Baroli. Die alte Weinwelt haben wir da eigentlich kennengelernt und die haben uns da wirklich auch viel, viel, viel gezeigt und haben uns da echt vorangebracht. Ja. Und da haben wir, glaube ich, viel, viel über Wein gelernt, über große Weine, wie sie eben entstehen. Und da können wir denen auch nur dankbar sein. Ich glaube, die waren schon auch ein wichtiger Faktor für uns. Ja. Weil ich glaube, wenn du niemand hast, der dir das mal zeigt. Also unsere Eltern können es nicht, die kennen es nicht, die haben auch nicht das Verständnis dafür, dass man mal eine Flasche für 200 Euro kaufen kann, das wertschätzen können. Und wir hatten halt das Glück, dass die uns es eben dann gegeben haben. Wir haben da wahnsinnig viel gearbeitet, wir haben auch abends dort in der Gastro noch geholfen, haben Gläser polieren und war aber auch spannend für uns, aber wir haben halt auch viel zurückbekommen.
Ja.
Ich glaube, das kann man denen schon auch hoch anrechnen, dass wir da viele große Weine trinken durften.
Ja,
mit denen zusammen. Und da hat man schon auch viel gelernt dann einfach.
Ja, sicher.
Auch immer wo man hin will. Faktor. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt für uns gewesen. Wir wussten irgendwann schon, was wir eigentlich machen wollen. In welche Richtung wir gehen wollen, was uns fasziniert, was uns gefällt. Das hat uns, glaube ich, schon auch geholfen am Anfang.
Was waren diese Triggerpoints am Anfang? Also habt ihr irgendwelche Weine im Kopf, wo ihr gesagt habt, wow, okay, das, wenn wir mal da hinkommen, dann haben wir gewonnen.
Das ist natürlich schwierig, aber ich weiß noch zum Beispiel.
Die Frage ist immer schwieriger geworden.
Ich weiß noch, zum einen war es der Geburtstag vom Hans. Da hatten wir einen 94er Rispur von Romani Conti. Das war so echt so wow. Also da war es echt sprachlos. Also das war echt für uns, wir dachten echt, Wahnsinn. Das geht.
Das geht.
Also, in dem Alter und der war so kräutrig, würzig, das war unglaublich. So fein. Also es war halt irgendwie, es war einfach für uns damals schon so, wow, okay, es ist so groß, das hat man sofort gemerkt, obwohl wir jetzt auch noch nicht die Erfahrung hatten.
Ja. Ja.
Aber das war, finde ich, so ein Erlebnis. Wir hatten viel Ramonet zum Beispiel, auch weiße Burgunder, was echt großartig war. Oder auch Dominus hatten wir aus Kalifornien, was auch, da weiß ich aber den Jahrgang nicht mehr, was war, 93, 94, sowas. Das war so saftig, so fein, so elegant. Und eigentlich ist das auch, was wir heute gerne trinken. Gestern Abend haben wir eine Flasche Clos Rochard getrunken.
Ja, wir haben es gesehen auf Instagram.
Und das ist halt, aber das ist genau diese Art von Wein, die wir einfach gerne trinken. Das ist saftig, das hat eine Säure, das hat eine Frische, eine Eleganz. Und das ist auch das, was wir versuchen. Wir versuchen ja unsere Weine, dass sie viel Eleganz haben, Feinheit, irgendwie schwebend sind, aber trotzdem auch eine Komplexität.
Voll. Ein paar Ecken und Kanten, wo es halt irgendwie noch Spannung mit reinbringt.
Aber das schafft sie immer sehr, sehr gut, finde ich.
Yes. Ja. Schwierige Frage, sehr, sehr gut beantwortet. Ja.
Nein, aber das ist
also
ja,
wir haben ein Grundverständnis von der Stilistik, von der Richtung, wo man hin will. Und dann ist natürlich nochmal die andere Herausforderung, das irgendwie in seinem eigenen umzusetzen und das so hinzukriegen, wie man es sich vorstellt.
Ja, voll.
Das ist natürlich auch am Anfang eine Blackbox irgendwie. Mhm. Wie geht man mit den Trauben um? Wie verarbeitet man? Wie gehen die weiteren Schritte, damit man da hinkommt letzten Endes in die Stilistik, in den Wein, die man sich selber vorstellt.
Und wir wollten ja auch nie was kopieren. Also wir haben immer versucht, eigentlich unseren eigenen Weg zu finden, unsere eigene Identität zu schaffen. Mhm. Also klar hat man halt irgendwelche Vorbilder. Jetzt gerade beim Pinot ist ja immer dieses Thema Burgund. Aber ich glaube, es wäre ja auch ein Irrweg zu sagen, wir machen jetzt, wir arbeiten jetzt voll drauf hin, dass es irgendwie wie Burgund schmecken soll. Also ich finde, wir müssen halt unsere eigene Identität schaffen, versuchen halt, ich meine, wir wollen ja alle irgendwie Herkunft zeigen und für uns ist es einfach wichtig, dass wir halt unseren Weg gehen konsequent und dass halt Leute dann sagen, okay, das ist Lassak, das ist irgendwie schon nachvollziehbar, dass es von uns kommt und weil wir halt immer so auf diese Feinheit zum Beispiel hinarbeiten.
Ja.
Klar haben wir Vorbilder, aber eben ist uns auch klar, dass wir halt, wir sitzen halt nicht in von Romani, sondern in Hessigheim. Also es sind andere Gegebenheiten und wir versuchen da halt jetzt irgendwie unseren Weg zu gehen.
Mhm. Steffi, du hast uns in deiner Story nur so ein kleines bisschen Österreich vorenthalten.
Ja.
Stimmt, tatsächlich. Ja, übers Studium hatte ich natürlich dann Praxisphasen, wo ich dann auf Betriebe war. Und da war ich eben im Burgenland tatsächlich beim Roland Welig und beim Moritz. Erzählt. Damals schon, jetzt habe ich jetzt
in der vorherigen Podcast-Folge schon. Aber wir wollten mal ein bisschen drauf hinhauen.
Genau. Nee, und das war natürlich auch eine coole Zeit. Also ich habe auch viel gelernt beim Roland. Und
wie lange warst
du? Das waren auch 3 4 Monate. Ich glaube im August oder Juli gegangen und bin dann bis von November.
Das war auch für mich sehr spannend.
Ja.
Und warst du mit, Fabi?
Nein, aber ich bin jedes Wochenende, ich bin am Wochenende ins Auto und dann Burgenland runtergebrummt.
7 Stunden sind es, gell? Fast schon ein Stickel.
7, ja.
Ja.
Brav.
Aber ich bin auch, als Steffi in Burgund war, bin ich auch eigentlich ganz oft hochgefahren. Mhm. Es war einfach so spannend, da haben wir einfach so viel mitnehmen können. Mhm. Ja, das war wahnsinnig spannend, ja.
Ja, sicher. Und dann hast du trotzdem noch mehr die Möglichkeit, dass du diese Zeit auch miterlebst, auch wenn du nicht die ganze Woche dort bist, aber du bist trotzdem dann immer wieder da.
Die ganzen verschiedenen Fässer durchkosten, die Gärungen. Wie schmeckt es zu dem Zeitpunkt eigentlich bei denen? Was machen die damit?
Und die ganzen Gegebenheiten sehen jetzt auch. Ob es jetzt im Keller, aber halt auch weinbergstechnisch, was ist da? Wie sieht es da aus? Was machen die anders? Wie arbeiten die? Im Weinbau hat es ja so viele Stellschrauben und es ist einfach, sehr spannend und dadurch kann natürlich jeder, also ich sag's immer, man kann nichts kopieren, weil die Gegebenheiten sind andere und es gibt so viele Stellschrauben übers ganze Jahr und du musst nur eine ändern und schon ändert sich das komplette Produkt. Also es ist viel Spielraum da.
Ja.
Und im Burgund, wo warst du?
Da war ich in Von Romani bei Comte Liché Belair.
Mhm.
Genau.
Da ich glaube, das habe ich damals im Podcast falsch ausgesprochen. Congratulations to me.
Ah, ja.
Alles gut.
Passiert.
Nee, das war auch eine gute Zeit. Und das war für mich schon herausfordernder, natürlich die Sprachbarriere, weil ich auch nie Französisch gelernt hatte. Ich bin dann so im Studium, habe ich so einen kleinen Crashkurs gemacht quasi. Und das Gute war, der Gutsbesitzer, er spricht Deutsch. Also es war kein Problem, aber so mit den Mitarbeitern im Alltag. Ja. War dann halt viele, ich sag mal, die älteren Herrschaften, die können gar kein Englisch, also sprich, da ging nur Französisch. Und man findet sich dann schon ein bisschen so ein, aber mittlerweile schon wieder alles vergessen gefühlt. es geht wahnsinnig schnell. Ja.
Und was waren da so die wichtigsten Learnings, würdest du sagen, von einerseits Moritz, andererseits im Burgund? Was waren so die Punkte, die du da
mitnimmst. Sie kochen auch nur mit Wasser, oder wie sagt man so schön?
Ja. Also na, aber ich glaube,
ja, es ist, ich glaube, die Herangehensweise, und es ist, glaube ich, auch viel einfach Gefühl für den Weinberg und einfach sehen, was hat man und wie geht man damit um.
Ja, ich glaube einfach der Respekt vor dem Stück Land, das man da bewirtschaftet. Ja. Ich finde, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut, dieser Respekt. Also gerade Burgund ist natürlich extrem, was das angeht, aber auch beim Roland, die einzelnen Lagen, wie sie halt irgendwie mit jeweils irgendwie separat betrachtet werden und separat bewirtschaftet werden quasi. Überall hat man eine andere Idee und das wird dann in den Keller geholt und dann schmeckt das auch unterschiedlich, obwohl man gleich verarbeitet. Und ich glaube, das waren auch so, wo wir gemerkt haben, okay, auch Blaufränkisch kann auf engem Raum unterschiedlich schmecken hat auch die Möglichkeit, irgendwie einfach Herkunft zu zeigen. Und das Gleiche war beim Pinot ja genauso jetzt irgendwie im Burgund. Es war auch einfach schön, dass die Betriebe beide so offen waren und zum Beispiel auch mich willkommen haben, dass ich da auch kommen durfte und kosten durfte. Und gefühlt war ich immer dabei, obwohl ich natürlich gar nicht dabei war, aber weil ich halt natürlich von Steffi alles mitbekommen habe. Ja, ich finde so dieser respektvolle Umgang mit dem Stück Land und das dann eigentlich die Trauben reinzuholen und eigentlich nichts mehr damit zu machen, sozusagen. Also es passiert eigentlich ja nichts mehr im Keller bei den Betrieben.
Ja.
Also im Endeffekt, ja, es kommt halt auf den Weinberg drauf an. Und das wussten wir zwar vorher auch schon, aber es war einfach nochmal schön zu sehen, ja, dass es wirklich am Ende so funktioniert und dass das der Weg ist.
Dass es wirklich stimmt.
Ja, und vor allem, dass du das bei zwei Betrieben siehst, die ja trotzdem jetzt da allein örtlich ganz weit auseinander sind quasi. Ja. Und da trotzdem diese Grundphilosophie halt dann irgendwo, dass das einfach so, ja, wenn es dir wer erzählt, sagst, ja, sicher, jeder sagt, ja, es geht immer um einen Weinberg, bla bla. Aber dass du halt siehst, wie intensiv das eigentlich wirklich ausschlaggebend ist, ist wahrscheinlich schon einmal so, auch nochmal so ein Schalter, oder?
Ja, und einfach, dass eine große Idee dahinter steht. Also die wissen ja alle ganz genau auch wieder, was sie machen wollen, wo sie hinwollen, in welche Richtung es gehen soll. Also klar, es sind ja einfach so viele, wie Steffi gesagt hat, so viele Entscheidungen schon über das ganze Jahr gefallen. Es ist einfach, glaube ich, so diese Hingabe dafür, was will ich, wie will ich es produzieren oder wo will ich hin, wie soll das schmecken nachher.
Ja, und ich glaube einfach, wenn der Bezug passt zu deinen Gegebenheiten, zu deinen Weinbergen, dass du das einfach auch, dann hast du irgendwie, kannst du auch in schwierigen Jahren einfach ein super tolles Produkt erzeugen, ohne dass du jetzt da irgendwie die immens großen Schwierigkeiten irgendwie hast, weil du einfach die Sicherheit hast, okay, ich kenne die Weinberge, ich kenne die Gegebenheiten und ich weiß, damit umzugehen und dann passt das einfach. Ja.
Das war echt spannend. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht, so ein bisschen tiefer in dieses ganze Thema Weingartenarbeit reinzugehen mit euch.
Ja.
Also ich habe es von Anfang an gesagt, okay, passt, Bio ist Conditio sine qua non, also wir müssen unbedingt Bio arbeiten, ansonsten machen wir das sowieso nicht.
Das war von Grundvoraussetzung genau für uns, ja. Also wir wollten einfach, so dieses Herbizid-Thema hat uns irgendwie immer gestört, hat uns nicht gefallen, hatten wir einfach kein gutes Gefühl dabei. Uns war weniger wichtig, also wir schreiben ja bis heute noch keine Zertifizierung auf die Flasche.
Ja.
Uns war es jetzt nicht wichtig, dass wir das irgendwie voranstellen und sagen, ja, wir sind jetzt biologisch, sondern uns war es eher wichtig für uns. Es war einfach für uns so eine Grundvoraussetzung. Mhm. So wollten wir arbeiten, das war unsere Überzeugung.
Mhm. Habt ihr euch irgendwann einmal die Zertifizierung geholt, ohne dass es auf die Flaschen schreibt?
Wir haben es ja. Okay. Seit Tag 1 an, quasi mit Betriebsgründung, haben wir die Zertifizierung angestrebt und haben sind quasi seit Tag 1 in der Umstellung gewesen und dann halt nach 3 Jahren umgestellt.
Mhm.
Haben aber natürlich auch dadurch, dass wir immer gewachsen sind, immer neue Rebflächen dabei. Wir machen nicht so viele Weine, das heißt, wir haben immer wieder Umstellungsware dabei. Das heißt, du hättest theoretisch wieder, gerade für unsere, sag mal, Basisweine, also für Riesling, Lemberger, Spätburgunder, wird es immer schwierig sein, nach wie vor noch, hätten wir jetzt immer noch Umstellungsflächen. Aber darum ging es uns eigentlich auch nie, dass wir es draufschreiben.
Mm-mm. Und was ist das Wichtigste bei der Weingartenarbeit jetzt gerade? Wir sind jetzt Mitte Februar da. Was tut sie jetzt oder was hat sie jetzt im Winter dann und was kommt jetzt auf euch zu dann im Frühling?
Also wir sind gerade im Rebschnitt dran und klar, wir legen jetzt die Weichen für das kommende Jahr. Und wir versuchen jetzt natürlich, jetzt haben wir natürlich noch ein paar Hilfen gerade da. Einer Azubi und 2 duale Studenten. Und den haben wir jetzt so ein bisschen den sanften Rebschnitt nahegelegt. Da versuchen wir einfach, ja, den alten Rebbestand, den wir haben, glücklicherweise zum Teil, so gut es geht, zu erhalten, mhm, dass die Reben noch einige Jahre für uns da sind. Und dann geht's eigentlich ans, dann binden wir die runter, die Reben, mhm, also die Ruten. Und dann geht's so, dann starten wir Mai rum meistens, geht's dann so in Austrieb, ja, langsam rein.
Ausbrechen.
Ja, und dann geht's halt an die Ausbrecharbeiten. Mhm. Und das ist dann auch nochmal ein richtig wichtiger Arbeitsschritt einfach, damit wir die richtigen Triebe, ja, dann, mhm, fürs nächste Jahr mitführen können.
Also halt, genau, ja, das ist halt gerade dieses Thema sanfter Rebschnitt oder wundenarmer Rebschnitt, wie auch immer man das nennen, ja, mag. Das haben wir halt auch dann relativ früh eigentlich konsequent irgendwie versucht zu etablieren. Haben uns da ganz schön reingefuchst auch. Und das quasi so, es geht eigentlich so Hand in Hand, diese Arbeit im Sommer, also wenn die Triebe austreiben, da lege ich quasi die Weichen für den Rebschnitt, dass ich sozusagen schon ganz genau weiß, die zwei Triebe geben jetzt irgendwie unseren neuen Zapfen, das gibt die Ertragsroute. Das mache ich jetzt eigentlich beim Ausbrechen jetzt schon. Mhm. Und jetzt beim Schneiden ist es theoretisch relativ einfach sogar für die Auszubildenden, weil es gibt ein ganz klares Schema. Mhm. Im Endeffekt, im Idealfall sieht jeder Stock sozusagen vom Aufbau her gleich aus. Ja. Und das ist jetzt auch für die toll zu sehen, ja, weil sie dann auch selber jetzt irgendwie nach einer Woche Rebschnitt, klappt das wirklich gut. Mhm. Also wir können die jetzt gerade guten Gewissens rausstellen. Und die sagen selber, sie sind echt überrascht, weil sie halt einfach, man erkennt da eine ganz klare Idee dahinter.
Ja.
Und das ist echt auch schön zu sehen. Okay. Und es macht vor allem einfach Sinn, ja. Also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, mal mit der Rebschnittthematik und wie die Reben irgendwann innen drin eigentlich zerstört werden durch den Schnitt, dann ergibt es eigentlich nur Sinn, das so zu machen. Mhm. Und spricht eigentlich nichts dagegen, genau.
Wo ist die Idee erstmals aufkommen? Weil ich denke mir jetzt mit dem Background, ist das in der Lehre schon gewesen? Ist das in der Ausbildung schon gewesen? Oder wann ist das aufgekommen, dass das eigentlich nur so geht?
Also in der Ausbildung gibt es immer noch diese klassische Haltung, ja, einfach immer runter wieder auf diesen Kopf und immer wieder zurückholzen, mhm, sozusagen. Mhm. Und ich habe das damals im Studium, 2012 habe ich das erste Mal eigentlich mitbekommen. Da gab es einen kleinen Vortrag von Simone Zürch. Mhm. Also da gibt es so eine Truppe im Endeffekt aus Südtirol, die diesen alten Rebschnitt,
ja,
aus
dem
Trentino, ja, sozusagen wieder auf die Bildfläche gebracht, cool, haben. Und es gibt richtige Trupps, also man kann die quasi auch anheuern, dass die zu einem nach Hause kommen und die eigenen, mhm, Weingärten quasi mal in Augenschein nehmen. Da gab es, glaube ich, auch schon einige Zusammenschlüsse von mehreren Winzern, die das dann halt gemeinschaftlich gemacht haben. Cool,
dass dann so Workshops und so mit Anna Mox
gelaufen. Genau, ja, genau. Und da haben wir von Tag 1 an, war das halt total interessant und spannend und irgendwie klang es logisch. Und dann haben wir halt unsere eigene Versuche erstmal gestartet, da irgendwie hinzukommen.
Ja, im Endeffekt geht es uns halt um diese Langfristigkeit. Wir wollen halt, sagen wir, der nächsten Generation möglichst, sagen wir, ein gesundes Land übergeben. Wir möchten denen halt eigentlich gesunde Reben übergeben, möglichst alte Reben, weil wir zehren jetzt ja von Anlagen, die ja von Steffis Großeltern zum Beispiel gepflanzt, mhm, wurden. So, oder wer jetzt unser ältester Weinberg ist, Pflanzjahr 64, Riesling. Mhm. Wobei jetzt, nee, hier, wo wir jetzt sitzen, die, mhm, Trollinger zum Beispiel, sind 51 gepflanzt.
Wahnsinn.
Boah.
Und okay, wenn man sich das halt mal überlegt, wenn wir jetzt auch Spätburgunder pflanzen gerade, also wir pflanzen ja schon auch noch viel neu, mhm, aber wenn wir jetzt überlegen, okay, bis die mal 30 Jahre alt sind, also da sind, mhm, wir ja schon in der Rente. Es ist ja alles sehr langfristig, aber wir wollen halt eigentlich versuchen halt bestmöglich der nächsten Generation eigentlich was übergeben. Mhm. Deswegen machen wir uns da eigentlich immer so viel Gedanken, mhm, wie wir das sozusagen am besten lösen können.
Das waren wir wieder bei der Langfristigkeit des Weinbaus.
Ja,
ja, genauso wie zum Beispiel jetzt auch im Hörnle bei den Pinos zum Beispiel, ist halt für uns wichtig, wir pflanzen eigentlich nur noch Massenselektion. Wir machen, mhm, keine Klonengemische mehr, sondern, ja, eigentlich nur noch Selektion Massal, weil wir einfach davon überzeugt sind, mehr Diversität bringt uns mehr Komplexität, ja, schon in jungen Jahren. Mhm. Das sind alles so Bausteine für uns, die uns einfach wichtig sind, ja, wo wir einfach hoffentlich der nächsten Generation was Gutes übergeben können, mhm, wenn sie Interesse haben, das zu machen.
Yes. Wie alt ist die nächste Generation aktuell?
Der Sohn, der Elias, der ist 4 und die Feline, die wird jetzt 2, mhm, genau.
Die haben nur ein bisschen Zeit.
Haben
also
ein bisschen Zeit.
Die haben noch ein bisschen Zeit, ihren
wir wollen
Weg
ja auch noch
finden,
uns ein bisschen austoben.
Genau. Genau.
Die schicken wir noch schön weg, dann, wenn die...
Die müssen da was lernen, yeah, nachher.
Genau.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über das ganze Weingarten-Thema nochmal alles diskutiert. Wie ist denn das dann entstanden von dieser, zuerst haben wir gesagt, okay, es war eigentlich nur dieser eine kleine Weingarten, dann waren wir irgendwann einmal, wie es wirklich gestartet habt, dann mit 1,5 Hektar oder so, wie hat sich das dann weiterentwickelt, flächenmäßig, wie ist da was dazugekommen? Wie war das? War das einfach was dazu zum Kriegen?
Also in den Anfängen war es eher schwierig. Da das schon auch alles, ich glaube, so ein bisschen immer gesehen wurde, wenn ein Bewirtschafter sozusagen seine Fläche in der Genossenschaft hat, dass sie das auch da drin halten wollen. Hm. Mittlerweile, seit letztem Jahr, ist es eigentlich total einfach. Man kommt an genügend Flächen. Hm. Wir sind dann stetig, kann man sagen, gewachsen. Wir haben vielleicht so, also wir haben mit 1,5, 2016 angefangen und sind jetzt so bei 5,5 Hektar im Ertrag, genau. Und sind jetzt eigentlich auch bei einer Größe, wo wir sagen, das funktioniert, das passt. Und wenn wir davon leben können, dann ist es gut und wir belassen es dabei. Klar, man kann das immer ins Große treiben, aber das wollen wir gar nicht. Also wir wollen immer, wir sind einfach auch zwei Menschen, die irgendwie alles so ein bisschen selber noch in der Hand haben wollen. Mhm. Wir können schlecht abgeben. und es ist natürlich auch wichtig, total wichtig, dass das alles passt.
Sei es draußen so, wir wollen halt einfach dabei sein. Ja? Wir haben unsere Ideen, die wollen wir umsetzen. Und also ich glaube, du musst es eher so sagen, es gibt natürlich viele große Betriebe, bei denen wir auch gearbeitet haben, und wir sehen halt einfach, je größer man ist, desto mehr Verwaltungsaufwand hat man. Und desto mehr muss man sich um Bürokratie kümmern. Ja. Sitzt dabei, und am Ende oder im Vertrieb. Und auf einmal sitzt man halt mehr im Büro, am PC und hängt am Telefon, anstatt dass man halt noch in den Reben ist.
Ja.
Und eigentlich unser Traum war immer, und wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich so groß nur sein, dass wir wirklich, sagen wir auch selber wirklich noch draußen die Arbeit verrichten können, weil uns ist nicht wichtig, dass wir irgendjemand delegieren können, der nachher draußen steht und die Arbeit ausführt, sondern eigentlich wollen wir selber das machen. Also das, lieber würden wir jemand fürs Büro einstellen, wie oder jemand, der auf Messen geht und irgendwie seinen Wein präsentiert. Also wir wollen eigentlich halt in der Produktion, das ist uns einfach so wichtig, da wollen wir eigentlich am liebsten alles selber machen. Also, weil wir es halt einfach gerne machen, ja, und weil wir einfach da unsere Ideen umsetzen wollen. Ja, zumindest so, dabei sein, ja.
Und nur so siehst du natürlich auch, was gerade draußen passiert, was da abgeht, ja. Und
was nur so kannst du wirklich die Entscheidungen selber treffen am Schluss, ne? Weil sonst musst du halt wieder verlassen drauf, dass das, was da die Mitarbeiter, die du dann als Manager, Managerin quasi irgendwie führst, halt dann brauchst du da wieder Leute, die was im Endeffekt halt dir dann richtig rückmelden, was da gerade passiert und was gerade ist, weil dann kannst du nicht mehr allein die Entscheidung treffen, wenn du nicht den ganzen Tag draußen stehst, hast du ja eigentlich dann teilweise gar keine Ahnung, wie es da gerade ausschaut.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, halt, so wie ihr gesagt habt, das Liebste, was ihr macht, ist Weingartenarbeit.
Ja.
Wird halt dann schwierig, ja.
Es war halt einfach so, für uns fühlt es sich halt einfach gut an, so ein, wir haben jetzt einen kleinen Betrieb, der lastet uns komplett aus. Aber wir haben noch das Gefühl, wir können alles überblicken, wir sind überall dabei. Und für uns gibt es einfach nicht diesen Reiz, einfach jetzt weiterzuwachsen, obwohl wir einfach den Wein wahrscheinlich gut verkaufen könnten. Aber wir spüren diesen Reiz überhaupt nicht. Also für uns fühlt sich das einfach gut an, jetzt so die Fläche. Wir können mit ein bisschen Aushilfen das irgendwie bewältigen. Mhm. Und auch im Keller zu Hause, ihr werdet es nachher sehen, wir sind irgendwo limitiert. Wir müssten quasi, wenn dann wieder den nächsten Schritt gehen, dann musst du wieder bauen, dann brauchst du doch wieder mehr Mitarbeiter. Machst du nämlich nicht nur 6 Hektar oder 7, sondern machst gleich 10.
Mhm.
Und so, ich glaube, das ist so eine unendliche Geschichte. Das geht dann so weiter. Und für uns fühlt es sich einfach jetzt gut an mit diesen 5,5, 6 Hektar, die wir jetzt machen.
Lieber das Kleine gut machen. Also, ja.
Ja,
wir wollen einfach das Wenige dann gut machen, weil man hat dann irgendwo schon auch einen eigenen Anspruch und will was Spezielles auf die Flasche bringen, und da geht es dann nicht drum, Hauptsache viel, sondern einfach das Wenige gut machen.
Mhm. Ja,
voll.
Wenn wir jetzt eh schon bei diesem Thema Weinkeller und so weiter sind, wir sind vorher schon ganz, ganz kurz am, sagt man bei euch, Hof, am Gut, beim Haus.
Genau,
beim Haus gewesen. Das ist ja direkt in Hessigheim drinnen.
Ja.
Das heißt, so viel Plot hätte es gar nicht. Da müsst ihr jetzt schauen, ob irgendwer von den Nachbarn verkauft eigentlich. Ne? Wie seid ihr an das Haus gekommen?
Also es ist das großelterliche Hofgut, wie auch immer.
Hofgut ist, passt.
Ja, von meinen Großeltern. war früher ein klassischer Mischbetrieb. Also es war Viehhaltung da, es war Obstbau da, Weinbau war ein kleiner Teil, es war Ackerbau da. Waren halt Selbstversorger im Endeffekt. Und dann wurde zuerst das Vieh aufgegeben, dann ist man so ein bisschen weg vom Obstbau, dann Ackerfläche wurde weniger. Die sind jetzt eigentlich alle verpachtet. Und dann hat mein Vater das schon ein bisschen mehr in den Fokus vom Weinbau gerückt, das Ganze.
Hat der selber auch ein bisschen was abgekühlt von seinen Trauben oder hat der alles
geliefert? Es gab immer geliefert? So ein bisschen einen Hauswein, aber nichts.
Okay. Wirklich. Das heißt, so ein bisschen Gerätschaft, ein bisschen Zeug war da, was verwenden habt.
Also, genau, aber nicht viel, ne? Also nichts, was für uns
taugt. Ja. Wäre was da gewesen. So.
Wie würde das sagen? Plastikfassel.
Plastikfassel, super.
Also nichts, was irgendwie, was werden. Also im Keller haben wir quasi bei null angefangen, das muss man einfach sagen. Also Keller war gar nichts da. Das Einzige, wir hatten natürlich, wir hatten eine Hofstelle, wir hatten einen Gewölbekeller, einen schönen, wir haben mit einer Garage angefangen, haben uns ein paar Fässer gekauft, am Anfang eine Korbpresse war so das Erste, was wir angeschafft haben, eine Pumpe, Schläuche und so ein paar Gärbottiche und das war eigentlich so der Start, genau, aber halt jetzt so Traktoren, alles, was man für einen Weinberg in der Technik braucht, war erstmal da, also da hatten wir eigentlich jetzt gar keinen Bedarf zu investieren, aber hätten wir auch nicht können damals. Also
sicher.
Da floss eigentlich alles so in den Bereich Kellerwirtschaft, was man halt so braucht. Die ganzen Basics waren nicht da. Also da haben wir wirklich bei null angefangen.
Und wie handelt man sie dann vor? Also habt ihr von Anfang an so ein bisschen im Kühl gehabt, okay, passt für diesen Weinberg, da braucht man wahrscheinlich kleines Holz. Für diesen Weinberg, da braucht man am liebsten großes Holz. Oder habt ihr das einfach Stück für Stück aufbauen müssen? Habt ihr da von Anfang an so ein bisschen einen Plan gemacht?
Nein, wir hatten schon einen Plan eigentlich. Also klar, das war auch was Steffi da irgendwie jetzt auch so ein bisschen mitgenommen hat. Oder ja, wo wir halt einfach auch gemerkt haben, zum Beispiel beim Thema Blaufränkisch, was gefällt uns da eigentlich? Ja. Oder bei Lemberger. Klar, bei Lemberger, Blaufränkisch ist halt auch Österreich für uns eher das Vorbild.
Ja.
Und was mögen wir? Wir mögen halt einfach, wenn es so eine pure, saftige Frucht hat. Also sind wir da eher aufs große Holz gegangen, aufs alte Holz. Das haben wir zum Beispiel gelernt beim Roland. Eher großes, altes Holz, anstatt jetzt den besten Wein ins kleine, neue Holz zu packen.
Ja.
Und wir wollten eben kein Toasting im Wein. Wir wollten, dass es möglichst puristisch, möglichst fein bleibt.
Mhm.
Und beim Pinot, andere Baustelle. Pinot lebt natürlich auch ein Stück weit vom Holz.
Mhm.
Kann auch, sagen wir mal so, die Röstung gut besser vertragen. Ist ja oftmals ein Teil davon, was man so feiert. Da sind wir dann eher aufs kleine Holz gegangen, wobei wir da auch mit Leuten rumexperimentieren, weil wir eben sagen, wir müssen da irgendwie unseren Weg finden. Aber da sind wir eher auf neueres, kleines Holz und bei Blaufränkisch oder bei Lemberger dann eher auf die großen Holzfässer gegangen.
Mhm. Und beim Riesling?
Und beim Riesling, gut, beim Riesling muss man schon sagen, da haben wir uns ein bisschen
rangetastet. Ja, auch, dass wir halt, früher hatten wir quasi, wir sind schon gestartet mit den gebrauchten Fässern unterschiedlicher Größe, also 300er, 500er, alles war dabei.
Mhm.
Und haben jetzt natürlich auch dem Wachstum geschuldet, da auch schon nochmal zwei, drei neue Fässer kaufen müssen. Aber dann eher gehen wir schon ins größere Holz, wenn es geht.
Mhm.
Ich meine, von den Mengen her ergibt sich es auch gar nicht, dass wir so riesige Gebinde verwerten.
Ja,
zumal wir auch wirklich versuchen, im Weinberg jeden Weingarten einfach für sich auszubauen. Dass wir einfach das sehen wir einfach für Jahr können wir dann, ist quasi der Prozess oder schmeckbar. Also wie die Weinberge adaptieren zu unserer Bewirtschaftungsweise, wie sich die verändern.
Siehst einfach die Entwicklung, ja. Du kannst einfach ganz genau sehen, wie sich die Weinberge entwickeln. Und das ist ja eigentlich das Spannende für uns, ja.
Und rein jahrgangstechnisch, also wenn wir jetzt schon von diesem Entwicklungsthema sprechen, was waren für euch bis jetzt die spannendsten Jahrgänge?
Gute Frage.
Es darf gern spannend, schwierig sein.
Nee, das ist echt eine gute Frage. Aber was wir oft feststellen, ist so, dass diese Frostjahre zum Beispiel, wo die Erträge extrem klein sind, die sind schon sehr, sehr spannend immer, ja. Also
wie 21.
21 gefällt uns wahnsinnig gut. Aber ich weiß nicht, so in der Entwicklung, also zum Beispiel 22 durch die Bank, gefällt uns zum Beispiel einfach wahnsinnig gut. Was da einfach spannend ist für uns, war halt, es war halt auch extrem heiß, es war trocken. Und das war das erste Jahr für uns, wo wir das Gefühl hatten, okay, wir haben jetzt wirklich die Weinberge da, wo wir sie brauchen. Die sind gut durch den Sommer gekommen. Wir hatten Zum Beispiel, ich glaube, das Höchste, was wir an Alkohol haben in 22, ist 12,5. Mhm. Bei Riesling vom Hambach und ich glaube noch Hörnle hier beim Hörnle Pinot. Mhm. Und ansonsten sind wir so eher bei 12,0, 11,5. Ja. Aber nicht, weil wir es forciert haben. Sogar wir haben teilweise echt spät gelesen.
Mhm. Ja.
Aber halt, die Reben waren irgendwie in einer schönen Balance. Wir haben eine gute Säurestruktur. Wir haben super pH-Werte gehabt in 22. Mhm. Und das ist für uns zum Beispiel so eine Entwicklung, wo wir sagen, das irgendwie, da merken wir jetzt doch langsam, dass wir da nicht ganz falsch auf jeden Fall liegen mit der Bewirtschaftung.
Yes. Und habt ihr das Gefühl, jetzt im Gegensatz zu früher, könnt ihr einfach ein bisschen gelassener agieren? Oder ist man noch immer mega, mega gestresst, wenn man dann merkt, oh, das ist ein ganz trockenes Jahr, das wird jetzt auch nicht besser?
Aber man hat sich schon dran gewöhnt. Also ist jetzt klar, dass es gibt keine normalen Jahre mehr. Also wir haben entweder wirklich ein richtig feuchtes Jahr oder haben wir ein richtig heißes, trockenes Jahr. Mit richtig langen, trockenen Phasen. Und da versucht man halt schon irgendwie sich dran zu adaptieren und dementsprechend zu bewirtschaften. Mhm. Aber klar, jedes Jahr hat seine Herausforderungen und wir stehen immer irgendwie da und denken, boah, können wir da wirklich das rausholen, was wir wollen? Oder wie? Also es ist halt immer, es sind Herausforderungen da und man hat einen Anspruch. Und natürlich soll die Qualität eher noch steigen, wie dass es mal ein schlechtes Jahr gibt. Und das ist, glaube ich, schon, die eigenen Ansprüche stehen einem da manchmal im Wege, oder? Ja,
ja klar. Aber sind immer die Höchsten.
Aber gelassener sind wir schon geworden, muss man schon sagen.
In Summe kann man schon sagen.
Wir haben ja angefangen 2016. Wie gesagt, erster Bio-Jahrgang.
Ja. Mhm.
War ja auch ein sehr nasses Jahr. Und so rückblickend, wenn man da mal überlegt, was wir damals gemacht haben, dann wird man schon sagen, ist auch schon ziemlich verrückt. Ich kann mich noch an eine Pflanzenschutzspritzung erinnern in den Terrassen, also in den Terrassenlagen gehen wir wirklich durch. Also wir ziehen dann einen Schlauch durch, haben eine Spritzpistole in der Hand und spritzen quasi so die Reben. Und da haben wir eine Spritzung gehabt, da war es, glaube ich, also wir haben nur noch Mondschein gehabt. Es war dunkel. Ja. Es war bestimmt schon 10:30, 11. Und wir standen da noch da und haben die Reben gespritzt und haben wir schon überlegt, also was machen wir da
ist
eigentlich?
Ist das
normal oder ist das? Und sowas passiert uns jetzt auch heute nicht mehr, aber wir haben natürlich jetzt auch mehr Zeit, können das tagsüber irgendwie machen, müssen es nicht auf die Abendstunden verlegen, aber es war schon witzig und rückblickend war schon echt verrückt, was wir da teilweise gemacht haben.
Wie lange brauchst du, wenn du da mit dem Schlauch durchgehst und händisch?
Wir machen jetzt zusammenhängend quasi, also mit den zwei Flächen ist circa 1 Hektar terrassierte Steillage.
2,5 Stunden.
Nicht für alle. Also mit Rüstzeit sind wir bestimmt 5 Stunden unterwegs. Mhm. Ja. Und das einmal die Woche in der Regel.
Mhm. Das ist schon heftig.
Also schon.
Das ist schon wild, ja.
Ja.
Das ist wild, ja.
Also Atlantik, das Thema Arbeitszeit in den Steillagen ist schon was, das man kann sich halt einfach nicht vorstellen, finde ich.
Nee.
Das ist, kriegt man von außen
aber
nicht.
Aber das Thema haben wir auch mit unseren Praktikanten und Aushilfen immer wieder gehabt. Ich glaube, man braucht was uns wichtig ist bei Mitarbeitern, wenn wir welche haben, wir brauchen einfach, die müssen auch eine Leidenschaft dafür haben, für das Produkt, was wir haben, was wir erzeugen, weil am Ende, es gehört eine Leidenschaft dazu, also sonst wird man hier nicht drinstehen und das bewirtschaften. Also wir sehen das große Ganze, diese Steillagen, diese Kulturlandschaft, aber auch was für tolle Weine man draus machen kann.
Cool.
Und klar können das andere Regionen aus Flachlagen oder aus Lagen, die einfacher zu bewirtschaften sind, aber für uns ist ein Teil unserer Identität, unserer Kultur. Und wir denken da mittlerweile gar nicht mehr drüber nach, es ist viel Aufwand. Wenn wir jetzt beim Rebschnitt hier sind, wir müssen das ganze Rebholz klein schneiden. Wir brauchen, glaube ich, viermal so lang wie für die gleiche Fläche im Direktzug.
Ja.
Aber so rechnen wir schon gar nicht mehr. Das ist einfach so. Wir haben die Fläche zu machen und
ich glaube, du darfst da nicht rechnen. Weil wenn du selber die ganze Zeit so rechnest, dann fragst du ja immer, boah, das ist uranstrengend, weil das muss ich jetzt so und so machen und es wird so viel einfacher, gell? Ja. Sicher, es geht immer irgendwie einfacher. Die Frage ist ja, was willst du damit erreichen?
Und wer kann schon von sich behaupten, dass er in so einer schönen Kulisse arbeiten darf? Also,
fair enough.
Das ist ja wirklich so. Also wir stehen schon, wir erwischen uns immer wieder selber, dass wir dann einfach mal kurz innehalten und einfach so ein bisschen in die Landschaft gucken und schon mittlerweile einfach schon sagen, hey, ist wirklich schön, es ist wirklich was Besonderes.
Das ist schon auch was man wahrscheinlich ein bisschen nochmal einerseits durch das, wenn man nicht da ist, nochmal mehr schätzen lernt natürlich. Also wenn man halt wie ihr vorher schon gesagt habt, wie ihr weg wart, merkt man erst, was man da eigentlich hat. Und wahrscheinlich was, was man sich hin und wieder schon auch erinnern muss dran, oder?
Ja, genau.
Genau. Ich glaube da schon, dass das mach ich mal passiert. Aber es gibt wahrscheinlich auch die Momente, wo du denkst, oh, Scheiße. Aber dann erinnert man sich wieder dran.
Immer, ja, die Momente. Das gehört auch dazu.
Ja, sicher.
Das gehört auch dazu.
Es hat immer so hin und her.
Ja, aber wir merken es ja, allein wenn schon Besuch kommt, die das nicht kennen. Ich meine, wir haben das tagtäglich um uns. Das ist Normalität für uns, dass es hier so aussieht. Aber die anderen denken dann immer, wow, was habt ihr hier für eine Kulisse? Und dann denkst du schon wieder, ja, klar.
Ja.
Wenn es nicht kennst, ist es schon wunderschön und einfach einzigartig hier.
Hm? Es ist wahrscheinlich dann schon wieder eigentlich ein großer Vorteil, wenn dadurch, dass ihr halt viel natürlich exportiert und so auf das Thema kommen wir gleich auch nochmal, dass halt einfach viel Leute von überall her zu euch kommen und eben genau mit diesem Effekt du dann wieder merkst, ah shit, die beeindruckt es da. Und ich denke mir dann vielleicht so nach dem dritten Tag so, ja, ah, kenne ich schon. So, es ist schon immer wieder diese Erinnerung, die man dann da kriegt, einfach durch das, dass da ständig andere Leute da sind.
Das ist auch eine schöne Erfahrung, ja, das zu sehen, ja. Also, dass es immer wieder halt aufs Neue beeindruckt, ja. Und dass die Leute es einfach nicht kennen.
Cool. Das habe ich schon angeteasert, das Thema Export. Wie schaut es da aktuell gerade aus? Wie viel geht raus? Wie viel bleibt in Deutschland?
Also wir haben so rund 50% Export und 50% bleiben im Land. Genau. Mhm. Und wir sind schon auch, was Händler angeht, breit aufgestellt. Also wir wollen uns auch nicht groß erweitern hier in Deutschland. Also wir sind happy mit den Partnern, die wir haben.
Voll.
Und es passt auch. Aber es wird nicht mehr wachsen in Deutschland,
sage ich mal. Ja, das ist eigentlich ein Riesen.
50% ist eh ein großer inländischer Anteil.
Ja.
Ja, und das ist ja eigentlich die letzten Jahre eigentlich sukzessive zurückgegangen. Also wir haben ja mit wenig Export eigentlich angefangen. Mhm. Das hat sich ja auch so entwickelt, ohne dass wir jetzt gezielt, ich könnte jetzt auch, wenn mich jemand fragen würde oder uns fragen würde, wie haben wir das geschafft oder wie haben wir das gemacht, wir könnten das gar nicht sagen, wie das ehrlich gesagt oftmals so zustande kommt. Ich glaube, das ist auch viel, klar, die kennen sich untereinander. Wir haben ja oftmals ähnliches Portfolio, sind mit jungen deutschen Betrieben zum Beispiel oder auch österreichischen Betrieben da im Portfolio.
Mhm.
Es war nie forciert von uns, aber andererseits war es halt am Anfang dann auch oftmals schön. Das ist natürlich auch nochmal eine Wertschätzung, wenn du weißt, irgendwie deine Weine gibt es in New York, in Tokio. Ist ja irgendwie auch cool und du merkst halt, hier vor Ort ist eher schwierig, das zu verkaufen. Ist immer so ein bisschen Zwiespalt, ja, was man macht. Aber für uns fühlt es sich auch wieder gut an, weil wir eine schöne Mischung haben. Also wir haben keinen Markt, von dem wir komplett abhängig sind. Ja. Und wenn jetzt ein Markt mal wegbricht, dann können wir das gut kompensieren.
Mhm.
Also das fühlt sich für uns einfach gesund an, ja.
Ja. Was sind so die wichtigsten Exportländer, die ihr habt?
Ja, schon USA, Japan aktuell, oder?
Ja, USA, Japan sind die größten auf jeden Fall, genau.
Wahrscheinlich ein bisschen Skandinavien mit dabei.
Ja.
Klassisch.
Ja.
Mhm.
Wobei da sogar noch ein paar Anfragen schweben.
Und
wir da noch gerade ein bisschen Luft hätten am Markt sozusagen.
Ist halt immer die Schwierigkeit. Wir wollen ja auch irgendwie, wir merken halt auch jetzt schon, wir haben schon echt viele Abnehmer und irgendwie alle bei Laune zu halten, ist dann irgendwann gar nicht mehr so einfach. Klar, es will jeder irgendwie
seine Wunschmengen erhalten.
Ja. Haben. Und wenn wir dann hier bei so einer Auflage vom Hörnle oder in der Steige, wenn wir dann irgendwie nur noch sagen, ja, ihr kriegt 12 Flaschen, dann haben die ja auch nichts davon. Also das bringt ja auch nichts. Dementsprechend am Anfang freut man sich natürlich über jede Anfrage, über jeden neuen Kontakt und irgendwann realisiert man auch, okay, es hat natürlich auch seine Schattenseiten. Also alle bei Laune zu halten, ist dann auch nicht immer so einfach.
Wie ist das mit Messen und Reisen und sonst was? Weil das ist ja auch wieder ein Thema, wenn du viele Händler, Händlerinnen in vielen Ländern hast, dann hätten die am liebsten auch noch nicht nur die gute Allokation, sondern auch noch, dass du selber zur Hausmesse oder sonst was kommst und das auch noch vorstellst.
Ja, wir haben tatsächlich, seither haben wir das ganz gut irgendwie so hingekriegt. Gell? Jetzt waren wir, im November war ich das erste Mal jetzt in Schweden unterwegs. Mhm. Das war unsere wirklich erste, sag ich mal, Businessreise, wo es wirklich darum ging, irgendwie den Wein ein bisschen vorzustellen und den Leuten nahezubringen, was wir hier treiben und vor allen Dingen die Rebsorte Lemberger auch.
Ja, sicher.
Halt doch eine Rebsorte ist, die ist halt nicht wie der Spätburgunder international so bekannt, dass jeder irgendwie ein Bild hat oder weiß, was es ist. Wobei man sagen muss, die Rebsorte ist so toll und die Leute, wenn sie es probieren, finden es auch super und sie ist ja auch, wie gesagt, so vielfältig und bringt die Herkunft so gut zum Ausdruck. also bisher konnten wir das, dadurch, dass wir eigentlich immer besucht werden von unseren Partnern, hat sich das wirklich im Rahmen gehalten. Klar, man geht auf ein paar Hausmessen von den Händlern hier, jetzt in Deutschland eigentlich.
Ja, das ist ja auch leichter zu machen, weil es ist halt was anderes, wenn du sagst, ja, da fliege ich jetzt hin und dann bin ich irgendwie 5 Tage nicht da.
Ja.
Als wenn du sagst, ja, okay, gut, da fahre ich halt jetzt einmal einen halben Tag. Und da fahre halt einmal die halbe Stunde nach Stuttgart rein. Ja. Es geht halt leichter.
Ja. Nee, ist eher von unserer Seite aus. Japan wäre super spannend mal.
Ja,
oder,
schon.
Ich meine, USA, es wird irgendwann anstehen, dass man aber das wird jetzt nichts Alljährliches werden. Dafür sind wir einfach auch viel zu klein, würde ich sagen, als Betrieb.
Dass, ja, sicher.
Dass wirklich eine Person dann auch abgestellt ist, die dann irgendwie die Reisen tätigt. Das geht gar nicht.
Ja.
Aber es ist auch was Schönes für die Zukunft auf jeden Fall, wo wir uns auch drauf freuen.
Also, das ist ja cool.
Auch die Leute da vor Ort zu besuchen, ja, ist ja auch schön.
Ich würde jetzt nur nachfragen, wir haben vorher schon ein bisschen darüber diskutiert, Azubis. Wann habt ihr denn angefangen, damit Azubis zu nehmen und wie viel sind es jetzt gerade?
Wir haben tatsächlich im Jahr 23, gell? Robin und Peter waren die Ersten, die kamen. Das sind 2 duale Studenten von Neustadt gewesen. Und in dem Zuge mussten wir uns quasi als Ausbildungsbetrieb zertifizieren lassen, sozusagen. Sonst dürfen wir sie gar nicht, können sie es gar nicht bei uns machen. Also 23 haben wir das gestartet und dann hatten wir eigentlich immer, also die 2 waren im Herbst dann da und dann hatten wir im Frühjahr wieder Hilfe.
Muss man vielleicht kurz erklären, also das duale Studium in Neustadt, im Endeffekt Studium und Ausbildung parallel und die sind dann immer wieder für 3 Monate quasi auf den Betrieben zum Beispiel. In diesen 3 Monaten läuft es offiziell als Ausbildung. Also die sind jetzt zum Beispiel, die waren dann halt über die Weinlese da, also einfach sehr gut getaktet für die Betriebe auch. Also wir konnten die gut gebrauchen, die haben hier was mitgekriegt. Und dann im Winter, aber waren sie dann auch wieder weg, wo wir jetzt nicht so viel Arbeit haben. Und jetzt haben wir halt zusätzlich seit September einen wirklichen Auszubildenden, also der eben nur die Ausbildung macht.
Ja. Ja.
Drittes Lehrjahr, der ist quasi das ganze Jahr jetzt da. Und Robin und Peter, die schon mal bei uns waren, die sind jetzt auch nochmal halt so über den Rebschnitt da. Also eigentlich bräuchten wir jetzt keine 3 Leute, aber es waren 2 super, super Menschen. Und die dürfen natürlich auch wieder kommen. Und wir haben auch genug Arbeit, aber so. Wenn das klappt mit einem Auszubildenden gerade, ist es echt super. Und wir haben jetzt auch für nächstes Jahr schon wieder jemand.
Genau.
Ja, also da sind wir echt, echt glücklich, weil es gibt ja echt ganz wenige nur noch, die Ausbildung machen.
Ja.
Und jetzt haben wir auch wieder jemand. Und
ja, zu unserer Zeit, wir hatten 2 Klassen, Berufsschulklassen mit 20 Schülern, kann man sagen. Und jetzt ist das Ganze, glaube ich, auf 1 Klasse mit 15 Schülern geschrumpft. Also,
wenn überhaupt noch, glaube ich, sogar noch weniger. Also können
Schon
wir uns
heftig,
glücklich
ja.
schätzen, dass wir da 2-mal hintereinander wirklich jemand haben.
Ja, und das ist halt schon cool, wenn du dann über das ganze Jahr wen da hast, weil der kriegt halt extrem viel mit. Ne? Ja. Dann kannst du dann halt wirklich schon viel geben, weil die wissen dann, wo alles ist, die kennen sich aus, du hast einfach eine gewisse Routine dann auch irgendwo schon.
Genau.
Ja, und es macht auch Spaß natürlich, den jungen Leuten da was weiterzugeben, eigentlich so wie wir es ja dann auch irgendwann gelernt haben, aber die können wir jetzt noch viel früher formen. Also es ist echt auch schön, denen das mitzugeben, die kriegen ja zumindest, was wir uns vorstellen, dann gleich schon viel mit,
Fix fertig in einem Package.
Ja, oder auch, wir haben ja auch noch ein paar Freunde, die uns ab und zu helfen, zum Beispiel der Udo.
Shoutout Udo. Da ist es endlich.
Ja, und die sind ja auch immer wieder da, meistens freitags. Freitags ist so der Tag, wo die kommen und dann wird halt auch mittags bringt jeder eine Flasche Wein mit zum Beispiel.
Ja,
also freitags arbeitet es meistens ein bisschen aus bei uns. Aber das ist ja auch für die Auszubildenden dann toll, Also die können halt auch, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ist auch wichtig, dass die einfach einen Überblick haben. Also
Voll.
Ich meine, heute, die trinken ja selber schon wirklich gute Sachen und aber trotzdem ist ja immer wieder spannend, da viel mitzukriegen und sowas kriegen die natürlich dann auch mit und wollen wir denen auch natürlich mitgeben.
Ja, ist schon cool, dass ihr das weiterführt, dass ihr sagt. Für uns war das super, super spannend, da ein bisschen herangeführt zu werden an auch die klassischere Weinwelt Europas und so weiter und dass ihr das jetzt weitergibt und mit einer ein paar Sachen aufmacht und sie am Freitag mitverkosten lassen. Ich glaube, es ist extrem wertvoll.
Ja, sicher.
Ja.
Es gehört einfach dazu. Es ist ein Teil von der ganzen Ausbildung, glaube ich, muss schon sein, dass du verschiedene Sachen kostet hast aus alle möglichen Stilistiken und Regionen, weil sonst
auch
wird schwierig.
Genau, und dass du am Ende ganz genau weißt, was will ich eigentlich, wo will ich hin,
was
schmeckt
gefällt
mir, wirklich,
was schmeckt mir. Und ich glaube, egal, ich meine, es gibt ja genügend Beispiele, es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweisen und Weisen und Weinstile, aber ich glaube, man muss am Ende einfach wissen, was will ich, wofür stehe ich? Weil ich glaube nicht mehr, dass es heute so erfolgreich ist, zu sagen, ich mache es allen recht. Das war ja auch was, was wir uns von Anfang an gesagt haben. Wir wollten schon immer was machen, was uns gefällt, was uns fasziniert. Und hatte ich erst gestern wieder die Geschichte. Gestern hatten wir Besuch und der Marius hat mich darauf angesprochen, dass es mich immer so wurmt, wenn jemand halt irgendwie den Wein kritisiert oder irgendwie den halt irgendwie furchtbar findet. Wir waren vor einer Weile mal auf einer Veranstaltung in Heilbronn. Und da kamen auch zwei, drei Leute, die mir dann quasi gesagt haben, wie fürchterlich doch dieser Wein wäre.
Was? Ja. Ich wollte vorher gerade fragen, ob das wirklich passiert.
Ja. Doch, das passiert tatsächlich. Es passiert vor allem regional, also so vor Ort. Also, dass die Leute wirklich sagen, es sei untrinkbar. Also, ich finde es ja schon witzig, dass sie dann... Was? Ich denke immer, ich würde irgendwie, wenn ich da... Also, es war so eine Veranstaltung, wo die sich einfach Wein einschenken lassen konnten. Quasi, die haben einmal Eintritt bezahlt. Und... Ich glaube, ich würde halt den Wein irgendwo ausgießen in den nächsten Blumenkübel oder irgendwas und denke, ja, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Aber die kommen dann noch her und sagen dir ins Gesicht, also der Wein ist wirklich untrinkbar.
Das finde ich ganz wichtig. Aber wie wichtig die glauben, dass sie sind. Ja. Dass sie ihre Meinung da weitergeben müssen.
Ja, aber mittlerweile haben wir halt so für uns realisiert, eigentlich ist genau das, was wir wollten. Wir wollten, dass es irgendwie auch polarisiert und dass nicht jeder sagt, es schmeckt mir. Passt. Also wir wollen schon Kante auch zeigen, aber... Es ist am Anfang trotzdem immer schwer.
Aber die Kante ins Gesicht ist halt ungut.
Ja.
Manchmal etwas unschön.
Ja.
Aber jetzt echt, also wirklich, ich bin ganz bei dir. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommt, dass, wenn man das Produkt nicht so taugt, sage ich, ja, okay, gut, taugt mir halt nicht. Beim anderen wird's schon super schmecken, passt. Ich muss es ja auch nicht austrinken oder was immer. Aber dass ich zu der Person dann hingehe und sage, hey, übrigens, das ist scheiße, weil mir schmeckt das nicht.
Meine Freundin hat auch gesagt, es schmeckt scheiße.
Okay? Ja. Na gut, okay. Das sind schon zwei Leute.
Oder was auch gut war, wir hatten noch eine Magnum Spätburgunder offen. Und also die war absolut perfekt. Also da war gar nichts. Und dann kam auch eine und die hatte auch gemeint, sie wäre hier, der ganze Tisch hätte zugestimmt. Also der Wein hat Kork. Ich sagte, okay. Wenn Sie das meinen, dann ist es so. Aber jetzt nach meinem sensorischen Befinden ist er eigentlich absolut in Ordnung. Ja, sowas gibt es halt auch. Damit muss man klarkommen. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen reflektierter ist, dann merken wir schon, dass es eigentlich genau das ist, was wir mal wollten.
Ja.
Dass wir es eben nicht allen recht machen. Auch wenn das immer wieder in den Momenten dann manchmal schwierig ist. Aber,
ja, sicher.
Aber es ist schon eigentlich zeigt es einem, dass man auf dem richtigen Weg ist.
Ja. Wenn alle sagen, ja, es ist eh okay, das willst du nicht haben.
Na, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht.
Du willst haben, dass Leute sagen, oh, das ist wahnsinnig geil, das feiere ich extrem. Und wenn das da ist, dann gibt es immer Leute, die sagen, verstehe nicht. Und ob das dann wirklich ist, weil es einem nicht schmeckt oder vielleicht auch mache ich es mal, weil die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie verstehen nicht, warum irgendwer das so geil finden kann. Oder warum jetzt da das exportiert wird in so viele Länder oder so und das dann darüber projiziert wird und gesagt, das ist ja gar nicht gut. Wo vielleicht nur das Verständnis fällt, dass das, ist das wirklich so gut quasi, dass das irgendwer aus Japan jetzt kauft oder aus Amerika kauft oder irgendwer in Deutschland feiert und dafür jetzt, weiß nicht, wie viel Geld ausgeben würde quasi. Ich glaube, das ist halt so, schwingt halt viel mehr mit, als einfach nur schmeckt man nicht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja. Ich meine, für uns war klar, dass es für die Region eine spezielle Stilistik ist, die man hier vor Ort jetzt einfach nicht kennt. Und ich glaube einfach, dass wir uns da schon immer nach außen orientiert haben. Und es muss auch, wie gesagt, nicht jedem schmecken.
Voll.
Und man ist schon in der Nische drin, in dem Bereich. Und das ist uns auch bewusst und ist auch gut so.
Voll. Ich hätte noch eine Frage zu den ganzen extra Projekten, die noch so kommen werden.
Ich bin jetzt gerade einmal durchgescrollt, ich habe beim letzten Mal eine Liste mitgeschrieben von Sachen, die gerade passieren oder anpassieren sind.
Das sind schon ein paar Sachen offen.
Ja. Also ich habe da einmal das Thema Chardonnay offen, was sie da tut. Ihr habt ja gemeint, das ist so ein kleines Spaßprojekt, es gibt nicht besonders viel in der Region. Was tut sie da bei euch?
Ja, der erste Jahrgang, der liegt immer noch im Keller, der wird jetzt im Frühjahr wahrscheinlich abgefüllt. Jetzt mal schauen, wir sind noch am. Es ist auch immer schwierig, wenn du sowas anfängst, ich meine, die Rebsorte an sich, die taugt uns halt total. Wir trinken selber gern Chardonnay. Mhm. Und Muschelkalk und Chardonnay ist halt irgendwie eine spannende Geschichte für uns. Deshalb wollten wir es einfach mal probieren. Wo es dann jetzt in die Zukunft hingeht, keine Ahnung. Wir wollen die Fläche auf jeden Fall nicht erweitern, aber es gibt quasi ein kleines Projekt für uns im Keller. Und ich denke, wenn halt der erste Jahrgang drin hast, kann es immer noch nicht so richtig viel drüber sagen, weil das sind halt junge Reben im ersten Jahr. Also im dritten Stand ja dann im Endeffekt. Und aber wir werden das jetzt mal ein bisschen verfolgen noch.
Ja.
mal schauen, wo die Reise hingeht. Mhm. Genau.
Dann haben wir das Thema Schwarzriesling offen.
Ja, genau. Da haben wir Sektgrundwein gehabt. Und das machen wir schon seit 2 Jahren. Und wir haben dieses Jahr einen großen Teil vom Schwarzriesling gerodet, müssen wir sagen.
Aha.
Ja. Also wir sind einfach, wir haben so gestartet mit dem kleinen Portfolio und dieser Fokussierung. Und wir haben für uns einfach entschieden, wir müssen da, es artet jetzt nicht aus, aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass irgendwie unser Sortiment nicht irgendwie großartig zuwächst.
Es war einfach so, glaube ich, nach der Lese haben wir dieses Jahr so für uns wieder entschieden, naja, was macht uns eigentlich stark? Warum beneiden uns eigentlich auch gerade viele? Mhm. Weil wir halt eben so diese Fokussierung haben auf wenige Produkte und also wir können das nachher auch gerne mal probieren, zum Beispiel diese Sektgrundweine, das schmeckt echt, ich finde, es schmeckt echt gut, echt fantastisch, also echt, macht echt Bock. Und wir haben auch immer noch ein bisschen Schwarzriesling, aber irgendwie war für uns wieder klar, wir wollen jetzt genau aufpassen, dass es eben nicht passiert, jetzt kommt noch der Schwarzriesling und jetzt kommt noch ein Trollinger dazu und jetzt machen wir noch einen Chardonnay. Und dann auf einmal sind wir wieder bei diesem Bauchladen, den wir eigentlich nie haben wollten.
Mhm.
Und deswegen haben wir so ein bisschen nach der Lese so ein bisschen irgendwie für uns entschieden, okay, wir gehen wieder ein bisschen zurück, fokussieren uns wirklich wieder halt, gerade dieser Steinbruch zum Beispiel. Wir kamen eigentlich nur zum Schwarzriesling, weil es einfach eine unglaublich schöne Lage ist. Es ist einfach ein ehemaliger Steinbruch. Es liegt so malerisch da drin. Es ist so ein schöner Ort. Und dann war aber auf der Fläche war halt nicht nur Schwarzriesling, sondern war noch ein paar Rheinrieslingen. Dann waren nebendran wieder Lemberger, dann waren wieder Spätburgunder, dann war noch ein bisschen Trollinger, ein bisschen Müllerturger. Es war halt so bunt gemischt, zusammengewürfelt. Es war zwar wunderschön, aber es war auch mühsam irgendwie. Und für uns ist halt die Steige zum Beispiel einfach, das ist halt dieser Lemberger Hotspot für uns. Und das wollen wir jetzt einfach mit Blaufränkisch Lemberger wieder bepflanzen.
Mhm.
Genau.
Ich glaube, das ist auch wirklich eine extrem große Stärke von euch, diese Klarheit und dieses...
Der Fokus.
Dieser Fokus, ja, und dieses ganz klar zu wissen, okay, das sind die 3 Rebsorten, die sind in der Perfektion, jetzt das aus Konsumentensicht, aus meiner da. Und für mich halt auch 3 Rebsorten, wo ich sage, ja, wenn ich es selber bauen würde, würde ich es auch so machen. Aber nein, ich finde das wirklich, also ich verstehe, warum euch da sehr viele darum beneiden, weil du weißt ganz genau, was du kriegst. Punkt.
Ja, wir wollten halt auch immer irgendwie ein Profil schaffen für uns oder auch, wir sagen ja immer, das ist so ein bisschen das Problem auch in Württemberg, dass wir wenig Profil haben. Also für was stehen wir eigentlich? Wir sind halt wahnsinnig vielfältig, wir haben viele verschiedene Sorten, es wird viel ausprobiert, aber wir wollten halt eher so sagen, dass es irgendwann mal heißt, okay, Lassack, das ist irgendwie, da denke ich sofort an Lemberger zum Beispiel oder so. Ja, das ist so einfach, dass man halt irgendwie ganz irgendwie ein klares Profil schafft und eher versucht, das zu forcieren und jetzt eben nicht anfängt, dann noch die 10. neue Sorte anzupflanzen, sondern eher so diesen Fokus halten und dass die Leute wirklich irgendwie ganz genau wissen, was sie kriegen bei uns und wofür wir stehen. Und entweder man mag das oder man mag es halt nicht.
Ja.
Aber so nach außen hin zu sagen, okay, kleines Portfolio, 6, 7 Weine, das war's. Das wäre eigentlich schon das, wo wir eigentlich wieder hinwollen, ja.
Das heißt, mit dem Trollinger in dem Weingarten, wo wir jetzt sitzen, der wird dann umveredelt werden? Fragezeichen.
Der Großteil auf jeden Fall. Es gibt eine linke Seite und es gibt eine rechte Seite der Staffel. Und die rechte Seite, das sind einfach jüngere Reben noch. Mhm. Die wird auf jeden Fall umveredelt und es gibt auf der linken Seite eben einen alten Bestand, die wahrscheinlich so...
Die von eben aus den 50ern sind und die bleiben mal.
Oh, ist klar.
Also wir haben einfach letztes Jahr die ersten Trauben hier geholt und schon im Sommer haben wir echt gedacht, das gibt's nicht. Also es waren so kleine Trauben, so kleine Beeren. Sowas haben wir noch nie gesehen eigentlich bei Trollinger und... Das ist schon besonders irgendwie und Das macht aber wirklich, also der Wein ist schon echt für den ersten Jahrgang, finden wir schon ganz witzig. Mhm. Und das wollen wir jetzt mal behalten. Mhm. Ja, und was mit dem Wein passiert, wissen wir noch gar nicht. Vielleicht gibt es ihn nur so, wenn man uns besucht, irgendwie darf man den, gibt's ihn zu probieren oder kriegt man eine Flasche mit. Aber ja, jetzt nicht, dass er offiziell wahrscheinlich großartig hier an, dass wir den verkaufen werden, aber wir wollen es jetzt einfach mal erhalten, ja, den einen Teil. Weil es irgendwie schon auch was Besonderes ist. Mhm. Aber das wirklich nicht als wirkliches Nebenprodukt noch irgendwie zusätzlich nochmal ins Portfolio aufnehmen.
Ja.
Also das ist dann, glaube ich, eher noch für uns und für den Erhalt, weil es uns dann irgendwie auch wehtut, das jetzt irgendwie zu oder wir wollen es jetzt einfach mal beobachten, ob das wirklich jedes Jahr so ist oder ob das letztes Jahr einfach eine Besonderheit war, dass die Reben so reagiert haben oder dass sie so aussahen. Aber das war wirklich schon beeindruckend, ja. Jetzt sehr gucken wir mal, was damit passiert.
Wir sind sehr gespannt. Weil ich glaube, es ist ein guter Zugang. Ist wahrscheinlich schwierig immer, dass du halt dann sagst, okay, jetzt habe ich da was, das taugt mir eigentlich, aber trotzdem stelle ich es nicht da raus, sondern sag halt entweder, ja, das gibt es nur bei uns direkt, wenn du bei uns zu Besuch kommst, dann kannst du es halt kosten oder so. Oder hast halt irgendein kleines Sonderprojekt irgendwo und baust das halt so klein ein, ohne dass das groß daneben hinstellst. Aber ich glaube, das ist halt eher die Richtung, die halt diesen Fokus eben nicht stört, sondern da kann man das so ein bisschen daneben spielen und sich damit beschäftigen und lernt wahrscheinlich auch viel noch zusätzlich draus. Aber es ist halt schwierig, dass man nicht sagt, ah shit, stellen wir das einfach daneben hin. Es ist ja geil.
Das stimmt.
Und gibt es jetzt sonst noch irgendwelche Zukunftspläne oder irgendwelche extra Projekte, die wir noch nicht erwähnt haben? Beziehungsweise was habt
also vor, neue Projekte ist eigentlich eher, dass wir halt noch 2-3 Weinberge haben, die wir bepflanzen wollen wieder. Mhm. Also einmal im Hörnle, das haben wir jetzt dieses Jahr gerodet, da waren alte Drollinger drauf, aber halt einfach in keinem erhaltenswerten Zustand. Also wir sind ja auch große Fans vom Umveredeln, zum Beispiel von der Standardveredelung. Macht aber für uns halt nicht immer Sinn. Also gerade beim Thema Pinot zum Beispiel wollen wir halt eher, sagen wir, eine hohe Stockdichte. Oder machen wir jetzt generell, wenn wir neu pflanzen, aber wir haben halt eher wüchsige Unterlagsreben hier vor Ort, weil es halt immer um hohe Erträge ging.
Ja.
Und das haben wir schon mal probiert, zum Beispiel mit Pinot. Das wird aber einfach zu wüchsig, zu kompakt. Ja. Das macht keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn für uns. Also das pflanzen wir neu und dann eben jetzt hier in der Steige haben wir nochmal eine größere Fläche, die wir neu bepflanzen. Das sind so, sagen wir, die Projekte. Aber das ist halt jetzt einmal Pinot und einmal Blaufränkisch, die wir da pflanzen.
Ist es wieder Blaufränkisch? Holt sich wieder die
Reben? Es ist wirklich Blaufränkisch.
Ja, es kommt aus einer Rebschule von Österreich.
Ja, tatsächlich.
Das ist eine Triebaumer-Selektion.
Ja. Ja, okay. Triebaumer-Selektion diesmal, sehr gut.
Das ist ein guter Punkt. Ja.
Ja, aber das ist auch eher dem geschuldet, dass halt dieses Thema Massenselektion, wovon wir echt überzeugt sind, das ist in Deutschland wirklich schwierig. Also es gibt wenig Rebschulen, die das ernsthaft machen. Und
ja, vor allem im Lemberger, ne?
Beim Lemberger ist mir nicht, also ist uns niemand bekannt, der das macht.
Mhm. Ja.
Und dementsprechend ist halt der Schritt dann, okay, wo gehen wir hin? Okay, dann bist du halt natürlich. Also es ist einfach diesem Thema Massenselektion geschuldet. Irgendwann, wir träumen ja auch davon, aus unserer Steigeparzelle mal zu selektieren und zu sagen, okay, wir haben direkt unter der Steigeparzelle, also Steige ist ja so ein Hochplateau, da unterhalb haben wir, es gibt so einen Hangrücken, eigentlich auch sehr spannend. Mhm. Da haben wir jetzt auch 3 Parzellen, die brach liegen, schon längere Zeit. Und da wäre das auf jeden Fall auch mal zum Beispiel ein echt ein spannendes Projekt, das wir mal angehen wollen, dass wir quasi selber selektieren bei uns jetzt über 2-3 Jahre, dass man wirklich auch guckt, dass es wirklich jedes Jahr der Stock irgendwie besonders ist und sowas dann mal auspflanzt, so eine eigene Selektion. Das würde uns natürlich auch irgendwie taugen.
Sehr gut. Ja.
Vielen herzlichen Dank. Vor allem für den großartigen Wein, aber natürlich auch für das großartige Gespräch.
Ja, danke.
Also ich habe mich jetzt die letzten Minuten immer wieder damit beschäftigt, einfach nur in das Glas reinzuriechen, weil einfach...
Ist auch noch was da.
Also. Genau. Nein, ja, vielen Dank für euren Besuch.
Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge heute angelangt. Danke euch allen da draußen natürlich auch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Die schickt uns entweder an michael@weinfuerwein.at oder an kedi@weinfuerwein.at. Bitte wie immer aufpassen, dass wir es nicht beide kriegen, weil sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.